Schüttel die Platte, ich die Kiste.
Los geht's!
Andersrum, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu Andersrum, der Podcast.
Moin.
Moin, moin.
Na, Vio.
Na, Kai.
Und wie geht es dir?
Gut.
Wir müssen euch was sagen. Wir sitzen nämlich nicht hier alleine am Tisch, sondern wir haben wieder Besuch im Hause.
Unser zweites Interview in unserem Podcast.
Richtig. Erst war ein weibliches Duo da und jetzt ist ein männliches Duo da.
Wir halten die Waage.
Was für eine Waage?
Die ich jetzt
die Waage.
Gerade eingebaut
habe. Wir haben eine Waage. Es ist nämlich hier im Haus der Sebi und der Toni. Jetzt hätte ich schon wirklich fast Tobi gesagt. Ne? Danke,
Antonius.
Also Namen über Namen. Die zwei Jungs sind vom Ausgang-Podcast. Guten Tag.
Hallo.
Guten Abend. Hallo. Guten Tag.
Grüßt euch alle da draußen, die ihr uns hört.
Wie geht's euch?
Ich bin nervös. Also jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil wir das allererste Interview unserer gesamten Podcast-Geschichte, die jetzt 3 Jahre dauert haben.
Das ist crazy, oder? Das haben wir beide nämlich eben auch recherchiert und gedacht, boah, das muss für euch bestimmt auch irgendwie spannend sein, das erste Interview einfach zu bekommen. Sagt man das?
Zu bekommen?
Also ihr bekommt ja unser Interview.
Wir bekommen unsere Aufmerksamkeit.
Zeit. Ihr bekommt ja. Aufmerksamkeit.
Ja.
Mal andersrum, ne? Also auch Fame. Vor einem Mikro, aber quasi in einer anderen Position. Ja, total krass.
Das ist lustig, ja.
Warum kam es noch nie dazu?
Das ist eine gute Frage.
Es hat keiner gefragt?
Genau.
Es hat einfach keiner gefragt. Wir sind die Ersten, die gefragt
haben. Yay. Yeah.
Aber.
Ich habe mich jetzt auch Gedanken machen.
Jetzt müssen wir die Kontrolle
abgeben. Ich glaube nicht.
Ach, ich glaube, das gelingt euch ganz gut. Du hast ja eben schon gesagt, 3 Jahre seid ihr schon dabei. Wir ein halbes Jährchen.
Noch nicht.
Wir sind quasi so Küken und
Juli,
ihr seid.
Ja.
Alter,
wir sind Dinosaurier.
Mindestens.
Auch vom Alter her, nein.
Ich bewundere das 3 Jahre, alle 2 Wochen bringt ihr was raus. Teilweise ja auch im wöchentlichen Intervall hattet ihr das ja. Woher kriegt ihr all die Themen? Also das fand ich so spektakulär.
Und immer Interviewgäste.
Ja, eben.
Außer bei dieser einen Reihe.
Ja, aber das Highlight der Woche, das wir da haben. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir das Investigativressort, was wir da haben, aufdecken dürfen. Es gibt die Situation, da kommt man abends nach Hause, will etwas essen und schaut dabei manchmal Fernsehen.
Aha.
Und ein paar Themen fliegen einem dann quasi beim Fernsehen so zu.
Okay.
Und das ist tatsächlich eine Inspirationsquelle. Das andere ist einfach Augen und Ohren offen halten. Was passiert in sozialen Medien? Welche Interessensgebiete hat man selbst? Toni zum Beispiel interessiert sich sehr für Podcast.
Mag er gar nicht. Podcast ist total dagegen.
Furchtbar. Für Musicals. Und hat natürlich da ein sehr breites Themenspektrum, was man auftun kann.
Sagen wir mal besser Kultur, weil nicht nur Musicals gehören dazu, aber das ist halt so ein Thema, was mich immer wieder auch beschäftigt und wo ich auch zum Teil alleine Interviews führe, weil es einfach zeitlich nicht anders geht. Aber im Großen und Ganzen, ja, musst du weiter erzählen, ich habe den Faden verloren.
Ja, alles gut. So. Wir haben ansonsten so ein paar Kölner Themen tatsächlich drin, die nach Möglichkeit auch ein bisschen überregionale Relevanz haben. Dann bin ich ja noch so ein bisschen der Tech-Nerd. Das heißt, ich habe auch schon mal so meine kleinen Anwandlungen, Sachen reinzubringen, die vielleicht aus einer anderen Perspektive her ein bisschen komisch sind. Also mein Lieblingsthema ist eigentlich Steady zum Beispiel gewesen an der Stelle.
Ja, kennt natürlich jeder.
Klar.
Ja.
Das ist tatsächlich für Podcaster auch besonders interessant, ja, weil das ein Unternehmen in Berlin ist, das es möglich macht, Journalisten, die freiberuflich arbeiten, eine Einnahmequelle zu haben oder andersrum, diejenigen da draußen, die sagen, boah, die machen das so gut, da möchten wir jetzt gerne was in einen virtuellen Hut reinwerfen. Das kann man mit Steady quasi tun. Und Steady
also man kann investieren.
Man kann auch eine kleine Spende.
Doch, ich kenne das jetzt auch, du kennst das auch. Durch die Podcasts. Manche Podcaster haben das nämlich.
Ah ja.
Doch, das kennst du.
Die kümmern sich um eine komplette Abwicklung.
Ich weiß jetzt, was du meinst. Ja.
Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz cooles System. Das fand ich halt interessant. Warum haben die das überhaupt gemacht?
So,
das
ist dann hast so ein, du darüber...
Benutzt ihr das?
Nein. Wir machen das einfach wirklich just for fun. Das ist ein Hobby. Andere haben eine Modelleisenbahn und wir haben einfach 4 Mikros im Wohnzimmer liegen.
Okay. das wo stimmt. wir ja schon mal waren. Ja. Und so sind wir, glaube ich, auch auf euch quasi gestoßen. Also natürlich über Instagram und dann haben wir irgendwie geschrieben, aber relativ schnell kam es zum Interview.
Aber das Schöne ist ja, dass wir ja auch alle vier in Köln wohnen, dass die Hemmschwelle oder überhaupt die Zeit, das Zeitproblem nicht ganz so groß. Ne?
Von und ihr seid auf der richtigen Rheinseite auch. Das war mir jetzt persönlich schon auch wichtig.
Das ist dir wichtig.
Ja, achso, klar. Fährst du nicht gerne rüber? Oder?
Nee, fahr
nicht
so. Wir sind auf der linken Rheinseite. Ich kam von der anderen Rheinseite mal, aber nee, das mache ich nicht.
Ich auch, hab da auch gewohnt. Ganz lange ist gelogen, nein, nicht so lange, aber auch eine Weile.
Okay. Ich finde, das merkt man euch auch an, ehrlich gesagt.
Was? Wir sind ein bisschen andersrum, ne?
Ihr seid andersrum. Mhm.
Aber ich muss ganz kurz zu diesem Steady nochmal nur kurz für mich. Ja. Das war ja kein Thema, was ihr einmal in irgendeiner Folge besprochen habt, sondern.
Doch, wir waren bei den Machern in Berlin.
Nein. Ach, cool.
Und Sebastian Esser, das ist auch einer der Geschäftsführer und Gründer von Steady, der hat dann erklärt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Er war selber halt lange Zeit Journalist und hat gesagt, ich will irgendwie mal Journalisten die Möglichkeit geben, etwas freier zu machen fürs Publikum, nicht für einen Verlag oder für einen Verleger, sondern ich will Journalisten die Möglichkeit geben oder auch Produzenten, nennen wir es einfach mal, etwas zu entwickeln, etwas zu tun und dann den Hörern, den Machern, den Lesern die Möglichkeit geben, das zu honorieren auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Das ist so ein bisschen auf beide zusammen. Bringen.
Also war das doch in dieser Themenreihe, weil wir gerade, ne, weil ihr davon gesprochen hattet oder du davon gesprochen hast, wie ihr auf Themen kommt, abgesehen von auf Couch liegen oder mal im Musical oder kulturell unterwegs zu sein, war das für dich einfach ein Herzensthema?
Das war ein Herzensthema für
mich. Und so sind eigentlich auch alle anderen Themen, die euch so zufliegen wahrscheinlich?
Im Prinzip schon. Also eigentlich fallen uns die Themen alle vor die Füße. Ich habe jetzt noch gar nichts, noch kein Thema gehabt, wo ich gesagt habe, da habe ich nach gesucht. So, ne?
Okay.
In dem Sinne, also je nachdem, was man für Interessen hat, fallen einem natürlich auch Dinge auf. Ne? Also klar, wenn ich mich für Musicals und Kultur interessiere, dann habe ich da die Augen offen immer. Ne? Und dann sehe ich sowas auch natürlich öfter und schneller. Mhm. Aber im Großen und Ganzen also sind den Themen sowieso ja keine Grenzen gesetzt oder kaum Grenzen gesetzt bei uns. Und dadurch, ja.
Müsst ihr euch oft einigen? Ne? Also ist oft, dass ihr beide Ideen habt und dann aber erstmal sagt, wir machen jetzt aber erstmal das eine Thema und man sich so ein bisschen streitet? Oder ist das alles irgendwie...
Die Fetzen fliegen
auf der Couch.
Teller gegen die Wand. Nee,
bis jetzt eigentlich
beim
nicht.
Tagesschau gucken.
Ein großer Teil der Wahrheit ist ja auch, dass Toni inzwischen überwiegend die Akquise macht.
Okay.
Und so ich Toni da so ein bisschen...
90% würde ich mal sagen.
Ja. Was schon sehr viel ist.
Das ist nah an der 100, ja.
Dann bist du oft einverstanden.
Ja, weil wir kommen ja auch meistens gemeinsam drauf. Also es ist dann halt so, dass wir dann sagen, ach, das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema. Und dann hat Toni das schon aufgeschrieben und ich habe es schon 5 Minuten später vergessen. Und dann ist auf einmal da, ach, hier übrigens, ich habe Termin, dann und dann machen wir mit, so und so.
Aber ich finde es auch generell spannend, wenn du ein Interview führst mit Menschen, wo du einfach vielleicht gar nicht so auf einer Welle erst bist und denkst, okay, das Thema spricht mich gar nicht an, dass du dann trotzdem was immer für dich mitziehen kannst und denkst, geil, das hat mir doch was gebracht. Mhm. Ich finde, das ist immer so viel wert.
Sich auch darauf einlassen auch. Mhm. Ja.
Der größte Wert ist tatsächlich, mit den Menschen dieses Interview zu führen und so ein bisschen zu merken, auch wie sie ticken und zu merken, ist die Stimme, also ist die Geschichte eigentlich stimmig? Also die haben ja alle entweder eine Leidenschaft, die sie machen oder einen bestimmten Beruf oder so und geben da ein bisschen Persönlichkeit auch preis. Also wenn man eine Stunde miteinander redet, das ist so, also mal sind es 40 Minuten, mal sind es 1,20, dann kannst du ja nicht die ganze Zeit irgendeine Rolle spielen und nur so tun, als ob du von irgendwas ein Fan bist oder sowas, sondern dann merkt man ja schon ganz gut, was für eine Einstellung hat jemand, warum macht er das? Und das gibt mir tatsächlich auch immer nochmal so ein bisschen, also neben dem eigentlichen Thema, so ein bisschen Menschen nochmal kennenlernen und eine andere Welt aufzumachen.
Apropos Menschen, wie kommt ihr an all die Menschen? Also es sind ja auch irgendwie so spannende Menschen
Toni
dabei gewesen.
Das hilft aber leider nicht. Also
ja, aber wie kommt man an Stuntman, Stuntfahrer von Starlight Express?
Echt?
Da muss ich jetzt gerade mal überlegen, wie ich auf Etienne Vogel gekommen bin. Ich bin selber eigentlich durch meine Musical-Leidenschaft, wenn man so will. Mhm. Also ich habe Starlight Express lange nicht gesehen. Ich habe es in London gesehen, 2003 bei einem Schüleraustausch und dann 15 Jahre lang nicht. Also ich wohne jetzt hier in Köln 15 Jahre und Starlight ist ja schon seit 30 Jahren hier im Rheinland.
Ja, ja.
Und ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Weil es ja auch so exklusiv ist. Ne? Also es ist ja, finde ich, also natürlich neben den ganzen anderen Menschen, die da auch ganz toll sind. Aber ich dachte, wie kommt man dann an so Menschen?
Ich wollte, glaube ich, einfach erstmal auch Starlight Darsteller interviewen. Mhm. Und dann ist er mir so als erstes begegnet einfach. Und ein Freund von uns, der auch skatet, kennt ihn sogar. Also die kannten sich vorher schon seit langer Zeit. Und irgendwie, es hat sich dann so ergeben. Also ich habe ihm einfach geschrieben. Und dann war er sehr, ich habe ihm einfach geschrieben und dann war er sehr schnell dabei.
Ach ja.
Und so funktioniert es im Prinzip mit fast allen. Also auch wenn wir jetzt so 60 Interviews gemacht haben, ein bisschen mehr als 60 Interviews, muss man sagen, dass es, glaube ich, 120 Anfragen gab von meiner Seite. Ne? Also man muss schon sagen, okay, das klappt jetzt nicht mit allen, weil einige melden sich gar nicht zurück, andere können halt nicht oder vielleicht wollen sie auch nicht, weil sie irgendwie in Medien involviert sind, wo sie es nicht dürfen zum Beispiel, gibt's auch so. Ne? Und aber im Prinzip ist es einfach nur Fragen.
Aber es ist auch eine große Arbeit und, eigentlich, ne?
Ja, schon.
Und so ein bisschen so, weil ich kenne uns, ich kenne uns.
Kennst du uns?
Ich kenne uns, hi. Wir treffen
uns
einmal die Woche und das ist ja schon schwer zu organisieren teilweise für uns. Und wenn ich jetzt überlege, du musst noch Folgen organisieren mit einem Menschen, der dann irgendwann Zeit hat und ihr müsst euch vielleicht darum rumbasteln ein bisschen und das dann für jede zweite Woche zu planen. Also das muss ja wirklich ein Herzensprojekt sein, sonst kann man sowas ja nicht einfach als Hobby haben.
Aber ihr schafft das ja auch wöchentlich sogar.
Ja, aber das ist, ja, aber mein Gott, ob wir uns jetzt einmal die Woche zum Tischtennis spielen sehen oder hier zum Wein oder alkoholfreien Bier trinken, ist irgendwie so das Gleiche. Aber
meinst du, wir labern auch beim Tischtennis so viel
Unsinn?
So viel Unsinn. Und ja. Aber was mich interessieren würde, weil du gerade mit den Interviewpartnern auf was wartet ihr denn noch? Also was ist noch so ein Highlight, was ich, den du vielleicht schon angeschrieben hast, wo du sagst, ey, das wäre noch so richtig geil im Podcast? Mhm. Oder was war schon euer Highlight auch? Also beides würde mich echt interessieren.
Also Highlights an sich finde, also von Leuten, die jetzt auch bekannter sind, ich mache jetzt ein bisschen Name-Dropping, Matze Hirscher war für mich ein Highlight, einfach den zu bekommen, weil Hotel Matze kennen ja vielleicht einige eurer Hörer auch, wir hören es auch wie wahnsinnig, deswegen kann ich das, glaube ich, sagen.
Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, krass, geil.
Das war
also wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich mich das so getraut hätte. Also
das war so eine der frühen Folgen auch, also ich weiß nicht, ob er das heute noch machen würde, auch aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht, aber damals war er halt dabei und das war toll. Und
da war sein Podcast noch relativ neu.
Genau, ja. Da war er vielleicht noch nicht ganz so groß, wie er jetzt ist. Und ja gut, Ariana und Laura von Herrengedeck haben wir ja auch bekommen. Da,
für mich ein persönliches
was auch ganz cool war und
es war auch lustig, ja.
Ja, es klang sehr lustig, das stimmt.
Wir waren im Hotelzimmer und haben das halt aufgezeichnet.
Mittlerweile haben wir allerdings auch so viele Leute tatsächlich getroffen, dass ich schon teilweise gar nicht mehr weiß, wen wir noch getroffen haben, ohne in so eine Liste zu gucken. Ne? Also
krass.
Im Prinzip, ja, also so gesehen war jeder Mensch eine Bereicherung, den wir getroffen haben. Ne? Also da machen wir jetzt würde ich jetzt gar keinen Unterschied machen. Und wir sind ja kein Podcast, der jetzt nur Promis interviewt oder sowas. Ne?
Nee.
Das ist ja eigentlich schon die Ausnahme, dass man bekanntere, in Anführungsstrichen, interviewt, jetzt keine Promis in dem Sinne.
Ja. Aber trotzdem zeigt es mir jetzt, einfach machen, ne?
Also du
schreibst
total
die Leute an, die antworten oder antworten nicht, in 50% der Fälle. Du kriegst dann so ein Matze immer vors Mikro, ihr zusammen, zeigt mir mal wieder einfach los.
Ja.
Also,
aber ich finde, Menschen und Themen fliegen einem auch zu, so ein bisschen. Also,
das
Rad einmal rollt
auch. Ja, richtig.
Hilft auch einfach, ich schreibe jedem eine individuelle Mail. Ich habe jetzt keine, hatte am Anfang hatten wir ein Schema, ne? Also so ein Drag and Drop Text, sage ich jetzt mal so, der so ein bisschen abgewandelt wurde. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht so praktisch ist einfach, ne? Und man muss schon so ein bisschen auf die Person selber eingehen und vielleicht auch so ein bisschen einen Bezug herstellen, warum man denjenigen jetzt sprechen möchte und woher man ihn kennt und so weiter.
Das heißt, ihr bereitet euch sogar bevor ihr die E-Mail schickt, bereitet ihr euch schon vor und guckt, wer dieser Mensch ist und wie man den catchen kann?
Sozusagen, also ich überlege jetzt nicht.
Ihr ruft mal die Mama an und fragt, was ist das größte Hobby von Matze Hilscher? Mit was kriege ich den?
Der Herd, wie heißen die? Wildecker Herzbube.
Die Wildecker Herzbube.
Oh, ja, interessant.
Die hatten wir
nämlich. Das ist eigentlich witzig, Moment. Ne?
Wir haben man hat ja schon durch irgendwas einen Bezug zu der Person, ne, wodurch man sie kennt, sie oder ihn kennt. Und das bespreche ich dann auch in den Mails halt an. Das ist ist ja auch ganz gut, wenn diejenigen wissen, woher man irgendwie ihren Namen kennt. Und dann ergibt es sich entweder oder es ergibt sich nicht. Aber ja, du hast ja gerade gefragt wegen den Terminen und so. Es ist schon auch immer wieder ein Akt. Ne? Also wir haben auf vielen unserer Reisen in andere Städte, machen wir immer wieder Termine, wenn es klappt irgendwie, wenn ich da schon jemanden auf dem Schirm habe. Mhm. So, ne? Im Moment beschränkt es sich eher so auf Köln oder das Umland, sage ich jetzt mal so, aber einfach aus pragmatischen Gründen, wo wir jetzt nicht dauernd irgendwo hinfahren können.
Ne? Nebenbei, ja.
Also nebenbei arbeitet ihr auch.
Also es wäre mir lieber, wenn es andersrum wäre und wir dauernd Podcasts machen könnten und nur noch nebenbei arbeiten müssten, aber ja, wie ihr selber wisst, ist das ein hartes Business.
Das ist ein hartes Business, ne? Das stimmt.
Und habe ich auch nichts von gemerkt.
Ja. Seid ihr immer zu zweit dann?
Meistens. Also es gibt ein paar Interviews, wo wir nicht zu zweit sind. Ich habe jetzt am Sonntag wieder einen Termin, da sind wir nicht zu zweit, auch ein Musical-Thema dann wieder. Wenn wir es einrichten können, ja. Ne? Okay. Na, meistens schon. Okay. Ja. Und wir versuchen es immer persönlich zu machen.
Also und wir bei euch waren auch tatsächlich mit Aufwand, ne?
Also mit ganz viel Aufwand.
Wir wurden da empfangen mit Frühstück und haben da erstmal 2 Stunden uns sonntags gut gehen lassen. Also
ja, das ist uns aber auch wichtig.
So entstehen gute Folgen. Also
habt ihr das gelernt?
Okay. Nee, es war auch für uns, also am Anfang war es ein Hilfsmittel, du lädst ja fremde Leute zu dir nach Hause ein. Mhm. Und du hast auch nicht immer Leute, die geübt da drin sind, etwas zu erzählen, vor dem Mikrofon was zu erzählen. Das heißt, du hast erstmal eine ungewohnte Atmosphäre. Und da hilft es, glaube ich, schon, wenn man sich zusammen schon mal so ein bisschen kennt. Und das geht am besten. Also ganz einfache gesellschaftliche Geschichte. Iss was zusammen, trink was zusammen, erzähl ein bisschen über Gott und die Welt. Man lernt sich gegenseitig kennen. Und dann wechselt man irgendwann rüber und sagt so, wir haben etwas gegessen, wir haben was getrunken, mit leerem Magen wäre es auch ganz übel mit einer Interviewsituation. Und dann setzt man sich halt in unsere Couch-Ecke und dann machen wir da das Interview. Und es hilft tatsächlich sehr viel, um das Eis zu brechen, vorher schon einfach normal miteinander gesprochen zu haben.
Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass wenn man isst, keine Angst verspürt. Weil das irgendwie so zurückzuführen ist auf die Neandertaler, dass die Menschen nur gegessen haben in Situationen, wenn sie sicher waren. Und überlegt mal, wenn ihr irgendwo seid und am Essen seid, dann habt ihr doch keine Angst.
Andersrum.
Und seid nicht gestresst.
In der Höhle damals.
Nicht.
Und andersrum, in einer riesen Stresssituation ist, hast du keinen Hunger.
Ja, das stimmt. Weil der Körper runterfährt.
Genau. Mhm. Also so, wenn du wirklich komplett unter Stress bist, gleich wichtige Klausurübungen, Prüfung deines Lebens oder sowas, dann wirst du nicht hingehen und sagen, ich könnte jetzt hier fünf Cheeseburger bitte, sondern dann sagst du, nee, ich kann gerade gar nichts essen, ich muss jetzt gerade hier mal.
Man müsste das mal testen.
Aber zeigt auch wieder, ich meine, das kam jetzt von dir, aber die sind ja Dinosaurier im Podcast-Business.
Was wärt ihr für Dinosaurier?
Entschuldigung. Wir müssen das noch ein bisschen, also wir können was lernen auch. Ja. Also du hattest jetzt das Wissen, aber mit dem Essen, dann müssen wir auch.
Man könnte erst auch mal testen in die Geisterbahn und dann nimmt man sich Essen mit, ob man dann noch Angst verspürt.
Wenn man während der Fahrt.
So, ich habe Angst und speise dann in Brot und guck mal, was passiert.
Okay.
Und dann fällt die Leberwurst oder auf dem Boden und bleibt dort für 3 Monate liegen.
Ich glaube auch.
Geisterbahn mit Geruch. Was wärt ihr für Dinosaurier? Ich glaube, das ist so die Frage, die ihr nie wieder gestellt bekommen werdet.
Wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Aber mein erster Gedanke war tatsächlich, es gibt doch diesen langen Dinosaurier mit dem großen, dicken Körper und diesem langen Hals.
Den langen Hals.
Ja, der Lieblingsdinosaurier der Jungs und Mädels.
Nein,
das war mein
Lieblings. Der T-Rex. Ist der
mit dem ganzen langen Körper.
Nee, der T-Rex ist mit den kleinen Ärmchen.
So, siehst du deswegen nicht den T-Rex.
Aber der mit dem langen Hals, der T-Rex ist auch so. Also
der T-Rex steht auf.
Der ist mehr aufrecht.
Ungefähr so 40 Zentimeter.
Ungefähr so groß.
Ja.
Gut, das war, das war mein Gummi-T-Rex, den ich früher hatte, der war so. Welchen meinst du denn dann?
Ja, ich denke...
Langhals.
Ja, so mit langem
Hals. Wie so eine Giraffe mit langem Schwanz und
langem Hals.
Das googeln wir gleich, weil ich glaube, wir meinen trotzdem...
Nein,
wir meinen nicht.
Nee, meint ihr nicht.
Viola. T-Rex hat so...
Wo sind die Arme?
Der hat keine Arme.
Der
steht auf 4 Beinen. Das ist quasi wie ein Elefant.
Ich weiß, welche
du meinst. Nur schon langen Rüssel, langer Hals.
Okay.
War es ein gutes Bein?
Wie so, du musst dir vorstellen,
wie
so ein Schlangenkopf hat der.
T-Rex war auch ein Pflanzenfresser, meine ich.
Nein, definitiv nicht.
Das war ein Ärmchen.
Der hat so kleine
Ärmchen. Feind von allen.
Richtig. Hast du nicht ein Land vor unserer
Deswegen
Zeit?
Deswegen war ich T-Rex.
Also, ich glaube, wir müssen mal Jurassic Park gucken zusammen.
Ja.
Ne?
Ich glaube auch.
So.
Gut, haben wir das auch geklärt?
War nochmal die Frage.
Wisst ihr, was ich mich wirklich gefragt habe? Wie kamt ihr auf euren Namen?
Ja, das ist so ein Thema. Das hast du, was ist heute für ein Tag? Dienstag.
Ich hab's gesehen.
Sonntag haben wir zuletzt aufgezeichnet. Heute ist Montag, ja, stimmt. Oh Gott, wir haben gestern zuletzt aufgezeichnet.
Jetzt kannst du es mal erklären.
Ja.
Wir können auch einfach auf die Folge verweisen.
Es gab so ein Konzept bei uns, unser erstes Konzept, unser Plan A, der so aussah, dass wir eigentlich gerne rausgehen wollten mit den Leuten, mit denen wir sprechen, einen bestimmten Weg ablaufen draußen.
Ne? Wie Kai, wenn er Dates hat? Der geht auch immer
speziell. Wenn Kai Dates hat, dann vielleicht schon.
Ja? Spezielle Strecken, die er gerne geht mit den Leuten.
Ja. Ich sag da nichts zu.
Und an einem bestimmten Punkt anfangen und an einem bestimmten Punkt enden. Und am Endpunkt wäre die Folge dann vorbei gewesen. Also egal, ob man jetzt tatsächlich fertig ist mit dem Gespräch, wäre die Folge dann vorbei gewesen. Und wir haben das natürlich probiert, empirisch geprüft, wenn man so will, gemeinsam.
Und nur das war zu zweit.
Wir zu zweit, ja. Okay. Mehrmals auch, und das war technisch aber einfach schwierig. Also so ein Kabel, was an einem Aufnahmegerät hängt und dann rumbaumelt, das macht naturgemäß Geräusche.
Und die Straßen von Köln haben ja jetzt nicht Berliner Ausmaße.
Richtig.
Also in Berlin ist ja gefühlt der Gehweg auch vierspurig für Autos. Ja. Also wie für Autos vierspurig ist, für Fußgänger vierspurig. Köln, Römer haben einfach blöd gebaut.
Ja, also wenn man so für diejenigen unter euch, die Köln nicht kennen, wenn ein Gehweg hier 1,50 Meter breit ist, dann ist das schon viel teilweise. Mhm. Ne? Und dementsprechend war das halt erstens schwierig, nebeneinander zu laufen, aber es war halt auch sonst relativ schwer, da keine Störgeräusche zu entwickeln. Und dann ist es mit den Mikros auch schwierig gewesen. Und dann sind wir so ein bisschen abgekommen von diesem Draußen-Thema. Mhm. Den Namen hatten wir dann aber schon, den hat Sebastians Bruder erfunden. Ah. Erfunden ist gut, also der ist mir eingefallen. Und
Ausgang klingt ein bisschen wie so ein Knast. Es fällt mir gerade so ein.
Du hast Ausgang.
Ich habe jetzt mal Ausgang.
Ich habe Ausgang, ich darf zu den zwei netten Jungs.
Ich stehe hier jetzt mal raus. Ich darf mal ein Interview führen.
Ausgang, man kann Ausgang ja mit vielem assoziieren. Ne?
Total.
Das ist halt irgendwie das Ende von irgendwas. Rausgehen.
Wir hatten gestern sprudelt es nur so aus mir raus. Aber tatsächlich rausgehen, draußen sein, Ausgang haben tatsächlich auch.
Ja.
Das war so ein bisschen der Ausgang aus einem Irrweg.
Also ich dachte, als ich das gelesen habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, nach dem Motto, ihr präsentiert mit jemand anderem ein Thema und das geht raus. Also da habt ihr es,
das
ist...
Das ist eine schöne Definition von dir, die übernehmen wir gerne. Danke. Ja, also der Plan A ist dann eben nicht so geglückt und dann sind wir zu Plan B übergegangen und haben auch am Anfang relativ viel mit anderen dann über Reisen und sowas gesprochen. Also deswegen war die Assoziation immer noch so ein bisschen da. Mhm. Und mittlerweile sind es halt alle möglichen Themen, ohne dass wir jetzt so sehr an unserem Namen hängen. Ne, der Name ist geblieben und das A ist im Alphabet ja ganz vorne, wie wir alle wissen. Mhm. Deswegen ist es ganz praktisch, wie bei andersrum. Ne? Das findet man halt relativ schnell.
Ja. Hast du uns gesagt, also ist mir klar, dass A vorne ist, aber du hast das in unserem Interview.
Das haben wir doch extra gemacht.
Seitdem denke ich da voll oft dran.
Das haben wir doch extra gemacht.
War total
wir müssen
überdacht.
Was mit A machen.
A, A, A.
Ja, und dementsprechend hat sich das so ergeben, ne? Habe ich irgendwas vergessen?
Nö, wir haben halt so Untertitel noch. Früher hieß es tatsächlich Ausgang-Podcast auf Streifzug mit. Und daher merkt man auch noch, das war die Idee mit dem Rausgehen und Interview machen. Und dann haben wir halt immer gesagt, das hat ja überhaupt nichts mehr mit der Anfangsidee zu tun. Und dann ist mir halt irgendwie, oder uns beiden zusammen, ich weiß gar nicht, wie das Spiel war an der Stelle, haben gesagt, na, wir müssen das Ding umbenennen, weil auf Streifzug mit, das ist irgendwie, das passt ja nicht mehr.
Nicht mehr für drin.
Und dann ist halt Gerichtsvollzieher, Gesprächsvollzieher. Zack, die Gesprächsvollzieher.
Bums. Ja, lustigerweise. Also das, ich saß da abends und dachte so, Namen sind ja immer schwierig zu finden, ne? Und dann habe ich so an Gerichtsvollzieher gedacht und Gesprächsvollzieher klingt ja eigentlich ganz lustig.
Ja, finde ich auch super.
Und dann haben wir das direkt genommen. Also das war gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert diesmal, Gott sei Dank.
Gesprächsvollzieher finde ich auch
richtig geil. Super. Und ihr habt ja neben den Gesprächsvollziehern oder die Gespräche, die in dieser, sagt man Kategorie bei euch dann auch? Oder sagt man, oder?
Wir haben es Reihe genannt.
Reihe?
Literarisch, intellektueller.
Ja. Das ist Kultur.
Also neben dieser Reihe der Gesprächsvollzieher-Geschichte habt ihr ja noch die bunte Stunde.
Ja.
So, guter Übergang.
Da kommen wir LGBTQ queer.
Boom. Ist die bunte Stunde entstanden, weil euch das wichtig war? Oder ist die bunte Stunde entstanden, weil ihr das nochmal hervorheben wolltet, weil die Interviews halt einfach durch die queere Geschichte gezogen werden? Du musst einsetzen, wenn ich nicht mehr kann.
Oder weil ihr eh schon auf queere Leute gestoßen seid.
Oder das macht ja keinen Sinn, aber du hast den Einsatz verpasst.
Nein, ich habe den Gedanken nur, glaube ich, an einer falschen Stelle aufgegriffen.
Sollen wir diese Frage nochmal klarstellen?
Ich glaube, ich habe die Intention schon verstanden.
Gar wundervoll.
Also, ich glaube auch.
Also das war schon...
Ihr merkt, ich führe nicht so oft Interviews.
Ich ja natürlich total.
Das so voll. Muss man auch. Man muss das lernen.
Ist so, ja. Am Anfang ging das bei uns auch nicht so flüssig.
Offene Fragen, weiß ich immer.
Ja, das weiß ich auch, aber dann ist das Mikrofon meistens nicht in der Mitte. Was, ja. Das ist eher permanent orange, rot, grün und das macht mich stressig.
Interview generell ist relativ unberechenbar, können wir vielleicht gleich nochmal so ein bisschen kurz aufgreifen. Bunte Stunde.
Gerne, da möchte ich die besten Storys.
Ja, das habe ich hier auch aufgeschrieben noch.
Wir hatten die Gesprächsvollzieher ja schon eine Weile länger, ne? Das war ja quasi unser erstes Format, wenn man so will. Und da wir ja selber einen queeren Background haben, ne, und selber ein Paar sind und auch uns mal Themen beschäftigt haben oder wir uns über Themen Gedanken machen, die uns und andere beschäftigen, haben wir dann überlegt, ob wir das nicht auch noch aufgreifen. Und also ich weiß nicht, ob Sebi jetzt schon die Intention von vornherein hatte oder ob ihm das schon früher bewusst war oder wie auch immer man das jetzt
nennt. Jetzt kommt's, ich bin gespannt.
Aber hast du schon lange gespannt? Bewusst?
Nein, aber ich hatte schon länger den Gedanken, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also wir hatten das ja, wir haben das dann einfach abgesprochen und dann gemacht. Ne? Mhm. Aber ob die jetzt die Idee in seinem Kopf schon länger existiert, weiß ich gar nicht.
Es war nicht die erste, es war nicht der erste Gedanke, aber tatsächlich habe ich ja, als wir den Podcast angefangen haben, auch mal geguckt, wie viel gibt's denn eigentlich in der Richtung. Und das war auch vor 3 Jahren noch äußerst überschaubar. Ja. Also es gibt ja euch zum Beispiel und dann fallen auch noch 2, 3 andere tatsächlich ein, die eine sehr große Präsenz haben in dem Thema. Und das ist auch gut so, weil das Thema war nahezu unsichtbar.
Ja.
Von daher finde ich es gut und wichtig, dass da jetzt mehr passiert. Es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Wir haben, würde ich jetzt sagen, bis jetzt so den Zugang gehabt von auch nochmal Themen, wo ich gar nicht wusste, dass das auch nochmal Teil dieser Kultur ist, dadurch, dass es auch so weit definiert ist. Also Pansexualität zum Beispiel, da habe ich mir vorher nie geschweige Gedanken drüber gemacht. Dann hatten wir ja von jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl es mir auf der Zunge liegt. Jemanden da, der in die Schulen geht.
Schlau Bonn wart ihr, ne?
Genau, richtig. Beziehungsweise war bei uns. Und das fand ich auch super, weil ich, glaube ich, damals mir gewünscht hätte, dass es sowas auch in der Schule gegeben hätte. Und einfach eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt oder eine Lockerheit einfach in dem ganzen Thema. Auch nochmal im Schulkontext. So, das sind so Geschichten, das ist nicht so das ganz typische erste Thema, glaube ich, was man halt sagt, wenn man sagt, ich mache jetzt schwule oder LGBTQ-Themen im Podcast, sondern das ist schon so ein bisschen offener und einfach mal so ein bisschen Meta auch vielleicht. Mhm. Nicht ganz so direkt auf die 12. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil es mich nochmal auf Bereiche bringt, über die ich mir selber noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe, unter Umständen auch.
Aber ich finde, ihr eröffnet dann auch durch die ganzen Interviews einfach auch mal andere Welten für einen. Und man kriegt nochmal einen anderen Zugang dazu. Also gerade das habe ich auch gemerkt, wir haben ja auch Schlau interviewt, Schlau Köln. Und ich habe so einfach gemerkt, was das für einen Zugang nochmal uns bringt, nochmal irgendwie anders zu überlegen, was bei uns eigentlich abging. Und ich würde mir das für alle wünschen, die sich die so folgen und gerade auch eure Folgen anhören, dass sie sich selber nochmal überlegen, was ist denn da mit mir passiert. Ne?
Ja, und ich finde auch, dass man einfach da in dem Kontext auch nochmal unheimlich viel Bereicherung bekommen, weil Themen wie Transsexualität zum Beispiel haben uns persönlich ja noch nie betroffen, so, ne? Und wir wissen jetzt nicht, ob wir jemanden näher kennen, der auch eine Transperson ist. Und da kriegt man ja auch, das jetzt alleine aufzumachen, das Thema ist ja schon eine Folge wert sozusagen, ne? Und wenn man da selber nicht so in Berührung mitkommt, dann macht man sich auch weniger Gedanken darum, wie geht's den Menschen mit sich selber und in der Gesellschaft und so weiter. Und das kann man ja mit vielen Themen jetzt durchexerzieren, ne? Dass man einfach teilweise gar nicht so, finde ich, so in seiner schwulen Bubble in unserem Fall lebt. Und dann andere Themen in dem Kontext von LGBTQ gar nicht unbedingt immer vorkommen in unserem Leben, ne?
Ja, stimmt.
Und das finde ich auch mal unheimlich bereichernd, dass man da nochmal in die Richtung gehen kann und dann mit Leuten, die eben Betroffen sind,
genau.
Reden kann, die auch wesentlich mehr Wissen haben als wir. Ne? Wir gehen ja auch teilweise da relativ blauäugig ran, wenn man das so sagen kann. Ne? Und dementsprechend öffnen sich da immer wieder neue Horizonte.
Ja, richtig. Auch schön plakativ fand ich ja Tim. Der macht halt Drag in Berlin. Okay. Und was ich da halt auch interessant fand, war nochmal so eine Kernaussage von ihm, ich mache das ja nicht, weil ich eine Frau sein möchte. Also ich bin ja nicht trans, sondern ich mache das halt gerne, weil ich eine Figur verkörpern möchte. Also eine Figur ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, ich weiß nicht mehr den exakten Wortlaut, aber ich mache das, weil ich Spaß daran habe, das genau so zu tun. Und das fand ich halt auch eine wichtige Aussage, weil ich glaube, dass bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, war für mich dieses Feld auch nochmal so ein bisschen nicht klar differenziert Linie, ne? zwischen
Drag und Trans. Mhm.
Und wo ist da die Grenze? Und gibt's vielleicht doch latent Wünsche, das eine oder andere? Mhm. Und das hat's für mich nochmal ganz klar gezogen. Und ich habe dann auch nachvollziehen können für mich, warum er das macht und wieso er das gerne tut. Also es gibt ja auch Leute, die treffen sich in Flittert und sind bei den Hunden und machen da ein Wochenende halt Leben wie früher.
Bei den Hunden?
Hunden. Von Mulan.
Sind sie in so einer Hundeschule?
Von Mulan.
Vielleicht auch Germanen. Also ich weiß nicht, ob es das auch gibt, aber bei Hunden weiß ich halt zufällig, dass es die gibt. Die machen halt sowas nach und haben halt Spaß daran, einfach mal so für ein Wochenende das in einer Art Rollenspiel nachzumachen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass Drag Rollenspiel ist, aber es glaube ich, das ist so ein bisschen so.
Ich glaube, es ist allumfassend. Ja, also super spannend.
Ich finde es gut, dass vor allen Dingen oft manchmal beim Queer so, habe ich das Gefühl, weil ich jetzt lesbisch bin, du schwul, dass wir sagen, okay, wir reden jetzt über alle queeren Themen oder wir jetzt persönlich nicht, aber dass ich mich davon echt auch manchmal so sagen muss, wir müssen eigentlich andere Leute sprechen lassen, weil ich weiß jetzt nur als lesbische Frau, wie es ist, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen, ne? Und dass man nicht da so eine gewisse Arroganz ist vielleicht das falsche Wort, aber ich will damit nur sagen, man macht so eine Schublade auf und wir reden dann darüber.
Nein,
aber
das ist
so
gar keine Arroganz, sondern einfach eher aus Respekt vor dem Leben der anderen machen wir das nicht, weil wir sagen, wir holen uns die Leute ins Boot und die sollen darüber reden, weil wir einfach nicht über pansexuelle Menschen sprechen können oder dürfen, weil wir einfach nicht wissen, was das ist. Oder also beziehungsweise wir wissen, was es ist, aber wir wissen nicht, wie sich das anfühlt und dann können wir nichts transportieren. Also genau, Dozenten gibt es genug und ich glaube, was entscheidend ist, sind Lebensgeschichten und Emotionen. Und das ist ja auch das, warum wir ja immer die Frage in unseren Interviews haben nach dem Coming Out.
Gute Überleitung.
So, zum Beispiel, weil wir das eigentlich.
Eine ganz lange.
Oh Mann,
der Wein wirkt.
Das ist ganz schlimm, pass auf. Gleich, wenn es leer ist, ist die Zunge auch wieder da.
Diese Hochzeit von deinen bekannten lesbischen, also du hast auch einfach so viel Wein mitgebracht, ne?
Das ist einfach, ganz
ich bin gespannt, wann
das
der
sind auch Literflaschen,
ist.
Ne?
Wir müssen mehr Interviews führen und trinken.
Der ist aber voll lecker, wirklich.
Der ist, also, mega, ne?
Der ist gut für ein Rosé.
Mhm. Total. Der wird jetzt so immer hier eingeflogen.
Ich bin ja so ein Fan von süßeren Sachen, von daher.
Okay. Ja, auch so sahnige, süße Cocktails?
Ja, aber nicht zu viel. Also wir hatten mal an Weihnachten Baileys, selbstgemachten Baileys bei einer Freundin von uns. Geil. Und wir hatten relativ viel davon und danach war mir echt richtig schlecht. Also,
also erstmal kannst du den trinken.
Ja.
So süß, also ihr lecker. Wisst schon, ich hatte gerade eine super so, Überleitung zum Coming Out. Wie soll ich jetzt von süßen Sahneschnäpsen zu einer
süßen
ersten...
Süßen Sahneschnitten.
Genau, zu den zwei süßen Sahneschnitten.
Okay, also kurz gefasst, wir fragen immer nach dem Coming Out.
Euch denn kennengelernt?
Und wie war euer Coming Out?
Ja, wir haben uns sehr unspektakulär kennengelernt, will ich mal sagen, ne?
Ja.
Die blauen Seiten waren schuld. Mm. Romeo, eine...
Blaue Seiten
blau.
Sind...
Der blaue Salon,
sagt der Volksmund. Ja, der schwule Volksmund sagt die blauen Seiten. Oder der schwule Einwohnermeldeamt.
Ja.
Oder Planet Romeo heißt es auch, wenn man die App suchen möchte.
Ja.
Und da haben wir, glaube ich, eine Woche lang geschrieben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Mutter zu Besuch, deswegen konnten wir uns nicht treffen.
Ah.
Und dann war sie aber weg und dann haben wir uns getroffen.
Ja, eine Woche war ja auch relativ kurz eigentlich dann.
Ja.
Ne? Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja. Und eine Woche schreiben ist schon auch relativ sportlich. Also das aufrechtzuerhalten eine Woche lang, glaube ich, weiß ich nicht, finde ich schon relativ sportlich. Ne? Ich glaube, die meisten...
Upsi.
Weiß ich nicht, aber die meisten würden wahrscheinlich eher die Lust verlieren oder... Keine Ahnung, es würde sich einfach verlaufen.
Ja, das
dann wischen einfach andere Bilder weiter.
Nee, du
denken,
oh,
dann schreibe ich jetzt. Ah, da wischt man nicht.
Nee, du hast ein Profil. Das erkläre ich dir nochmal.
Eher wie Lesarium.
Vielleicht eine lustige Anekdote zum Nicht-mehr-Schreiben. Ich habe einen guten Freund von uns, vielmehr von Sebi, den er schon sehr, sehr lange kennt, vor ihm kennengelernt.
Von Sebi?
Von Sebi. Einen guten Freund von ihm habe ich vor ihm kennengelernt.
Okay.
Und das hat sich nach zwei, dreimal Schreiben aber komplett verlaufen. Und dann haben wir uns kennengelernt, also Sebi und ich. Und dann ist rausgekommen, ach, wir kennen ihn ja, beide.
Okay. Aber mit den schnellen Antworten hat er bis heute nicht raus.
Nee, den kann er nicht so.
Okay. Aber das muss ich dir sagen, das ist wirklich auch gerade in Köln so. Egal, wen du kennenlernst, du kennst irgendwen davon auch, von dem Freundeskreis.
Ja.
Oder vom Sehen oder vom Schreiben. Also es ist einfach so.
Kann ich mir gut in der lesbischen Szene auch vorstellen. Mhm. Oder kenne ich vom Hören sagen, hat mir mal eine Freundin erzählt und so. ja, das ist krass, aber auch über die Grenzen hinaus. Also die wohnen ja nicht alle in Köln. Und trotzdem kennen sich dann nochmal mehr im Umkreis Köln.
Ja, okay. Kommt drauf an, wie man rumkommt.
Ich weiß, wenn ich mit dir auf der Meile unterwegs bin.
wie das abgeht.
Ja,
da winkst du.
Da wink ich schon. Ja, da ist er. Ja, hallo.
Die Königin ist in der Stadt.
Ach, herrlich.
Ich kenne keinen, aber ist gut.
Genau, da haben wir uns dann kennengelernt.
Okay, ja. Und dann getroffen.
Und dann getroffen. Da hatten wir ein ziemlich langes Date, ja. Ein erstes.
Okay. Gab's und Essen?
Nee, gab's nein. Nicht. Kaffee gab's aber. Ja. Haben wir Kuchen gegessen? Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine,
was war denn ein langes Date?
Ich war auch gar nicht vorgesehen, glaube ich, dass wir uns so lange treffen.
Nee, wir haben uns bei mir zu Hause getroffen. Oh, oh.
Wenn die Mama alles noch aufgeräumt hat, schnell. Und dann
das erste Date zu Hause, ist auch mutig.
Den Müll mit runtergenommen.
Twilight Zone.
Und habt ihr auch so Notfallgeschichten gemacht? So irgendwie, kennt ihr das? Dass man irgendwem schreibt, ich gehe jetzt dahin, wenn ich mich nachher nicht melde, dann.
Oder es kommt jemand.
Das habe ich nicht gemacht, nee. Hm? Nee. Ich hatte danach noch eine Einladung zum Geburtstag, die habe ich seit vergessen.
Okay.
Leider ist mir dann am nächsten Tag aufgefallen. Nö. Grüße. Eigentlich gab es, also meinerseits gab es da keinen Plan B. War ja eine Bereicherung, von daher.
Hm. Ja, genau.
Aber auch schon relativ lange, ne?
5 Jahre.
Ja.
Erstes Date, genau. Weiß ich nicht, wir haben glaube ich 6 Stunden miteinander verbracht, was jetzt nicht von Anfang an geplant war, aber die Chemie hat halt gestimmt. Vorher vom Schreiben aber eigentlich auch schon, glaube ich. Mhm. Und so im Nachhinein gesehen, also für mich war das, glaube ich, schon nach dem ersten Mal klar, dass das mehr wird. Ne?
Ja.
So, das entwickelt sich natürlich ja alles erst. Und was denn?
Nichts?
Fragende Blicke.
Nicht, dass jetzt hier beim ersten Interview von euch
irgendwas nicht sehen, aber fragende Blicke.
Nein, du hörst das gerade das erste Mal?
Nein, das höre ich nicht zum ersten Mal.
Dass Toni so schnell klar war.
Ich habe drüber nachgedacht und ich habe einfach gesagt, ich lasse auf mich zukommen.
Ja,
diese ewige Erwartungshaltungsgeschichte führt halt irgendwie immer dazu, dass jemand mit falschen Erwartungen oder Vorstellungen versucht, schon Traumhäuser zu bauen, ist aufs Land gezogen, riesen Villa gemietet und eine Woche später ist dann auch alles puff, weg. Und mein Ansinnen war tatsächlich einfach zu sagen, einfach laufen lassen, einfach gucken, wie sich das ergibt, wie das läuft, geht man sich vielleicht doch auf einmal auf die Nerven relativ schnell. ja, aber es sind ja alles
kann
so...
Kann passieren, auch nach 5 Jahren.
Kann das auch, aber mir ging es tatsächlich darum zu gucken, du kennst ja einen Menschen nicht und dann direkt zu sagen, so und jetzt bis ans Lebensende und Ruhe.
Bist du der Pessimist oder du der Optimist?
Nö. Ich war nicht pessimistisch, ich habe einfach nur gesagt, ich lasse es einfach...
Realist.
Bist du der Realist?
Ja, es klingt sehr realistisch. Ich bin eher bei dir. Ich finde, man kann das auch.
Findest du, bist bei... Okay.
Nee, nicht bei,
ich ordne mich.
Ich bin beim Toni. Ich bin beim Toni.
Ja, ne?
Ihr voll.
Du bist voll
Toni. Ich finde schon, dass man... Ich finde nämlich schon...
Sebi.
Also man muss gucken, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen langsamer macht, aber ich finde schon, dass man jemandem begegnen kann denken kann nach 5 Stunden, wenn man eine gewisse Menschenkenntnis hat, dass man sagen kann, ja, wenn sich das jetzt nicht verändert und sich da kein anderer Mensch herauspuppt, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ich finde schon, dass man das sagen kann.
Ich verstehe das total, aber ich verstehe, also ich kenne diesen Schutz oder Realismus.
Ganz im Ernst, ich habe auch viele
Menschen
gesehen.
Du bist ja auch älter. Ne?
Ja, ich bin auch schon,
Weisheit,
auch schon kurz vor die 40. kurz vor 40.
Ja, der Langhals.
In 2 Jahren.
Eben, der Langhals.
Der Dinosaurier.
Das stimmt, ja.
Die sind weiser.
Ja, die Chemie muss einfach stimmen und die hat von Anfang an für mich gestimmt, also offensichtlich für uns beide, denn sonst wären wir wohl nicht mehr zusammen anscheinend. Und ich bin da allerdings auch ohne große Erwartungen rangegangen, einfach weil ich vorher schon 5 Jahre in einer Beziehung war. Ich hatte zwischendrin, also zwischen meiner Ex-Beziehung und unserer Beziehung hatte ich 2 Jahre, glaube ich, ungefähr, 1,5, 2 Jahre. Und naja, man sagt sich ja immer so, dass man will sich jetzt endlich mal nicht reinsteigern, man will jetzt endlich mal denjenigen erstmal so langsam kennenlernen,
ja,
und man will, ne, man will dieses und jenes tun. Und wenn dann auf einmal die Verliebtheit da ist, dann rutscht man doch wieder in seine alten Geflogenheiten rein. Und dann ist man am Anfang auch total traurig, wenn nach 5 Minuten keine Nachricht kommt oder mal ein Kuss-Smiley zu wenig oder. Ne, also das wiederholt sich dann halt wieder, aber irgendwie, ich glaube, man wird mit einer gewissen Erfahrung schon ein bisschen realistischer einfach auch. Und geht dann einfach mit einer anderen Einstellung daran von vornherein. Also, aber ich habe mir da jetzt auch gar nicht so mega viele Gedanken gemacht. Ich habe auch gesagt, lassen es laufen, gucken, wie es weitergeht. Und offenbar hat es ja geklappt, ne? Ohne großartig sich jetzt da reinzusteigern, ob das jetzt auch wirklich klappt. Und ja, natürlich gab es irgendwann meinerseits zumindest die Frage, sind wir denn jetzt zusammen oder nicht? So, okay. Ne? Ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das einfach klar.
Wir sehen uns täglich. Schön. Nein, natürlich nicht.
Aber ich muss ehrlich sagen, aber ich glaube auch, das gibt es aber auch, ohne dass jetzt die Romantik so kaputt zu machen und das so. Aber ich glaube schon, dass es auch in der heutigen Zeit sowas gibt, sobald man sagt, nach, was weiß ich, 3 Monaten, sind wir jetzt zusammen. Nein, obwohl man sich täglich, also ich glaube, also jetzt glaube ich schon, dass das gerade auch in der schwulen Szene ganz oft passiert.
Meinst du das Freundschaft-Plus-Ding dann letztendlich?
Ja, dieses, so. Weißt du, man sieht sich täglich, man kocht zusammen, man schläft bei dem anderen und dann auf einmal, ach, nee, komm, ich will es lieber locker halten. Obwohl es, also wie fester geht's denn noch? Also ich glaube schon, ich selber habe es nicht erlebt, aber ich glaube, dass es immer öfters passiert auch.
Ja, das glaube ich auch.
Ich höre das auch oft. Mir tut es dann auch meistens leid, wenn ich dann denke, seid
doch einfach, leid.
Ja, seid ihr von Anfang an ehrlich.
Ich finde es schade um den Menschen, also man kann der ja dann nicht den Arsch in der Hose hat. Ja,
ja, genau.
Ja, man kann ja auch viel, viel seine eigenen Zeit, die man investiert, sparen, wenn man dann im Endeffekt von vornherein klar Schiff macht und sagt, tut mir leid, aber mehr als Freunde, jetzt auch total klischee-mäßig, aber mehr als das wird's nicht oder es geht halt gar nicht. Ja, mein Gott, so what, dann
kann
ist es
sagen.
Halt so, ne?
Genau. Man kann sagen, ich brauche 3 Monate jetzt hier
ist man ja erwachsen, aber,
auf der Couch und dann habe ich keinen Bock mehr.
Ja. Hier ist der Vertrag, unterschreibt bitte 3 Monate.
Jeden Abend können wir sehen, 3 Monate und dann nicht mehr.
Und dann ist
dann Sommer.
Das ist wie gebucht.
Und dann ist Sommer.
Genau, ja.
Ja, dann ist, ja, aber das ist so, man kann sowas eh alles nicht vorausplanen, also,
nee, ne,
entweder es klappt dann oder es klappt nicht. Entweder man baut sich irgendwann zusammen sein Leben weiter auf, dann indem wenn man die beiden vorigen Leben, die man ja hat oder hatte, zusammenbringt irgendwie. Aber bitte soll jeder noch individuell bleiben auch, ne? Das finde ich jetzt auch als kleines Zeitnot ganz gut zu sagen. Also ich finde, man sollte sich jetzt nicht so in so eine Beziehung rein begeben, wo man dann nur noch mit sich ist, also die beiden, das Paar nur noch mit sich ist und keine anderen Menschen mehr gibt. Ne? Das finde ich auch sehr schwierig und schade eigentlich. Aber ja, wenn man sich sicher ist, dann ist es, glaube ich, gut, wie es ist.
Ja, definitiv.
Man kann jetzt noch stundenlang ausphilosophieren, aber.
Ja, es ist tatsächlich direkt eine Folge, also auch, das wäre einfach eine Folge wert, weil es ist ja auch mal wichtig, über Beziehungen und Gefühle anders zu reden, also hinaus über Tinder und irgendwie so ein Kram, ne?
Ja, ja, und ich glaube, es geht da einfach allen so, weil jeder Mensch hat ja nun mal Gefühle und die sind individuell natürlich, klar, und dementsprechend. Da kann jeder, glaube ich, eine andere Geschichte erzählen. Mhm. Oder jede.
Auf jeden Fall.
So. Ich glaube auch, da gibt es 1000 Facetten von Beziehungen und wie Beziehungen geführt werden und wie sie entstanden sind und was für eine gemeinsame Basis sie eigentlich haben. Das ist sicherlich auch ein sehr interessantes Thema, aber auch das Schwierigste.
Wir stellen das einfach nochmal zur Seite für eine andere Folge.
Eine andere Folge, auf jeden Fall. Du hattest also schon mal einen Freund, Toni, und du hattest auch schon mal eine Beziehung. Ja. Das weiß ich jetzt vor dem Mikro, bevor es an war.
Genau, richtig, genau.
Okay.
Auch für 5 Jahre.
Das heißt, ihr wart vorher schon geoutet, jeweils mit Männern zusammen.
Ja.
Wie war denn euer Outing? Um nochmal ein bisschen weiter zurückzugehen im Zeitstrahl.
Gute Überleitung, der Dinosaurier.
Also ich fange gerne mal an. Es ist ja tatsächlich so, dass man sich im Vorfeld recht viele Gedanken macht. Also man spielt ja alle Reaktionsmöglichkeiten durch.
Das stimmt.
Also was wird die Konsequenz sein? Wobei ich halt schon gedacht habe, naja, also selbst wenn irgendjemand tot oder wo er ohnmächtig werden sollte, dann wird danach,
war ich im Erste-Hilfe-Kurs?
Wird danach nicht die Hölle über mich hereinbrechen.
Okay.
Aber man macht sich ja deutlich mehr Gedanken oder sehr viele Gedanken, spielt alle Szenarien durch und dann ist halt irgendwie Situation, wo man halt auch weiß, so jetzt heute soll es dann soweit sein. Und ja, dann sitzt man da, redet vorher noch über, ach, war das lecker heute und ja, tolle Brötchen, ach, guck mal, im Fernsehen sehr lustig, ja. Da ist ja die Kommunion in 2 Monaten. Ja, ich würde gerne jemanden mitbringen. Ja, okay, kein Thema. Ja, es gibt nur ein Problem. Ja, und? Ja, es ist ein Mann. Ja, und?
Okay.
Ah, ja, gut. dann war das Thema auch schon gegessen und es verlief sich.
Aber du hast auch gesagt, da gibt's ein Problem.
Also ich bin nicht, also ganz genau, aber es war eher so als Punkt von, es gibt ein Aber.
Ja, okay.
Also, ich glaube, es wird eher ein Problem gewesen sein, weil Aber hätte ich nicht gesagt, dafür wäre ich, glaube ich, in der Situation nicht kontrolliert genug gewesen, um jedes Wort noch auf die Goldwaage zu legen. Aber es war dann letztendlich, dann war es ausgesprochen und es war eigentlich gar kein großes Thema mehr.
Das heißt, deine Eltern saßen dabei? Oder wie muss ich mir das
vorstellen? Meine Eltern saßen da. Ich weiß nicht, ob einer meiner Geschwister dabei war. Ich glaube nicht. Ich habe den Moment abgepasst, wo ich mit meinen Eltern allein bin.
Okay.
Und,
geht das bei so vielen Geschwistern?
Das geht, ja.
Dürfen wir einen Fun-Fact reinbringen?
Ja, wenn du möchtest, bring einen Fun-Fact rein. Ja, weißt du es denn noch genau?
Weil es ist für mich tatsächlich auch ein was Neues. Ich habe letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt, die Drilling ist. Das fand ich auch schon echt spannend, weil sie auch ein paar sehr witzige Anekdoten aus der Kindheit erzählt hat und ja, dass ihr Bruder im Bauch einen Platz weggenommen hat, deswegen hat sie so ein bisschen an der Seite am Anfang
so ein Tatschen.
Ja, nee, jetzt ist sie eine wunderschöne Frau. Auf jeden Fall habe ich alle ihre zwei Drillingsgeschwister kennengelernt.
Alle ihre zwei.
Und ihre zwei Drillingsgeschwister, kann man das so sagen?
Ja, ja. Die stimmt's ja, ne?
Oder?
Ja.
Zwei Drillingsgeschwister. Ja. Und wir saßen beim Interview vor ein paar Wochen bei Toni und Sebi und abgesehen davon, dass wir aus derselben Heimatstadt kommen, hast du dann erzählt, dass du 9 Geschwister hast.
Exakt richtig.
10 gemerkt, Kinder. Ja, 10 und da finde ich, ist so eine Situation, deine Eltern alleine zu erwischen, klingt eine Herausforderung.
Die einen sind im Bett, die anderen sind unterwegs, andere im Zimmer, also es ist ja... Ergibt sich schon. Also es ist natürlich heute noch schwieriger, weil wenn natürlich jemand von uns Kindern da ist, dann hockt man natürlich fast schon gefühlt nur bei Mama und Papa. Weil man sieht sie ja nur noch selten in dem Sinne. Aber die Situation gab's und dann war das Thema auch relativ schnell abgehakt. Meine Schwester hat hinterher noch erzählt, dass am nächsten Morgen meine Mutter sie zwar geweckt hat mit der Nachricht, aber
früh geweckt hat extra.
Ja, ganz normal, aber dann eben kurz erwähnt hat, dass das dass es diese Neuigkeit gibt.
Es gibt eine Neuigkeit.
Aber ansonsten war das eigentlich nie ein auffallendes Thema. Also auch wenn ich mit meinem Freund da war, Familienfeste und so weiter, Familienfeste und so weiter, das war eigentlich nie ein Punkt, wo man angeeckt wäre oder ähnliches, sondern gehört einfach dazu, Punkt. Ach, und das wurde auch nicht in Frage gestellt oder so, sondern das war einfach so.
Cool. Also einfach, auch von deinen Geschwistern aus, dann... gab es ja nochmal 9 andere Reaktionen. Aber alles ganz entspannt.
Cool. Alles ganz entspannt, ja.
Klingt super.
Auf jeden Fall.
Also man macht sich halt vorher Gedanken. Ich war relativ alt. Jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken. Es muss mit 25 oder 26 gewesen sein.
Stimmt, das ist wirklich so ein, ist wirklich älter für ein Outing, finde ich auch. Und ich fand, ich war schon spät.
Wie alt warst du?
19. Und ich fand mich damals auch schon. Also aber in.
Ich weiß es, das ist so auch individuell, ne? Also wie viel lernst du mit. Wollen mit 40.
Ja, aber ich wollte, ja, aber ich bin immer froh für alle, die sich unter 30 irgendwie outen. Ich finde immer so spät, also umso verkappter wird das immer in meinem Kopf.
Ich glaube, das Schwierigste ist, aber das muss man auch mal jemanden fragen, dem das so widerfahren ist, wenn du, also jetzt aus Männersicht Familienvater bist.
Richtig.
Und es dann für dich feststellst, dass du dich die ganze Zeit in was reingeflüchtet hast, was eigentlich nicht dein, wo du das Gefühl hast hinterher, das passt eigentlich gar nicht zu mir.
Ja.
Und das finde ich halt für die Gesamtsituation halt tatsächlich sehr anstrengend, wahrscheinlich für alle Beteiligten. Vielleicht auch die Vorwürfe, also ich habe ja auch hört immer so, dass die Frau sich unter Umständen auch Vorwürfe macht, hat der Mutter, habe ich was falsch gemacht oder sowas. Und das muss man halt direkt versuchen auszuräumen, weil da muss man mit umgehen. Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein interessantes Thema.
Das ist wirklich ein interessantes Thema.
Ich habe da
unabhängig vom Alter.
Ich habe da in meiner Bachelorarbeit drüber quasi ein Kapitel geschrieben über, wie hieß das? Heterosexuell.
Auf Seite? Dann weiß ich's.
Auf Seite 21 oder ein bisschen später, Viola. Nee, aber nach dem Motto, homosexuelles Elternteil mit heterosexueller Erfahrung.
Ja.
Weil, und da, die Wissenschaft sagt da quasi, dass gerade auch, dass, wie du sagst, dass es vielen Männern so geht, die müssen erst die Sicherheit haben durch dieses Hetero-Ding, also brauchen Frau und Kinder und so Golden Red Weaver und Haus und so Kram, um die Sicherheit zu haben, so konform zu sein, um sich dann zu outen. Das ist super spannend.
Hat das mit Männlichkeit zu tun?
Das weiß ich nicht, das stand da nicht. Aber ich glaube einfach so dieses, ich erfülle der Norm oder ich gehöre zur Norm. Ich bin gar nicht so so ein buntes Küken im Stall.
Wenn ich mir das gerade auch so vorstelle, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, das ist etwas wie, ich bin jetzt einfach noch nicht glücklich, weil ich noch nicht das Zielstadium erreicht habe, das Haus ist noch nicht abbezahlt, die Kinder sind noch nicht groß.
Richtig.
Ich werde richtig glücklich sein, wenn das alles erreicht ist. Und
anders
also auch, das kann ich mir gerade so vorstellen.
Übertragung in andere Themen. Eigentlich.
Ähnlich genauso dieses, wie viele Eltern, das würde ich auch gerne mal wissen, wie viele Eltern lassen sich scheiden ab einem gewissen Punkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder so.
Mhm.
Das ist sowas, finde ich auch. Wir haben jetzt unsere Pflicht getan, die Sicherheit ist da, ich habe mein Thema abgearbeitet, tschüss.
Mein Thema.
Dein Thema und mein
Kind
Thema.
Groß, zack.
So, ja, apropos kann, Thema. Magst du dein Coming-out?
Genau.
Zum Thema machen.
Komm, ja. Tonis.
Mein Coming-out war im Prinzip auch eigentlich unspektakulär, wenn man so will. Also, ich war sehr viel früher dran. Ich glaube, ich habe mit 14 schon so ein bisschen Verdacht gehabt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. So, und das war auch... das war auch von der Umgebung her so ein bisschen, also hat ja Umgebung auch so ein bisschen ausgestrahlt, sage ich jetzt mal so. Also man kriegt ja so, wenn man in so einer Situation ist, öfter mal so zu hören, so Schwuli, Schwuchtel und so, ne? Mhm. Also so die üblichen kleinen Sticheleien fangen da ja an.
In der Schule dann.
In der Schule, genau. Mhm. Und da keimte sowas in mir auf, so ein Verdacht, ne? Mhm. Was man ja nicht wahrhaben will, weil das ist ja alles schlimm und schwierig. Mhm. Und überhaupt, wenn man zu der Zeit, also ich komme aus Brandenburg, wohlgemerkt, ne? Also aus einem kleinen, aus einem ziemlich kleinen Ort. Frankfurt-Oder kann euch da draußen vielleicht was sagen, so räumlich gesehen, ne? Also auf jeden Fall in der Nähe von Berlin, wobei Berlin eine Stunde ungefähr entfernt ist. Also ein kleiner Ort, 6000 Einwohner, eine kleine Kreisstadt, okay, wirklich, ne? Also wirklich klein.
Das ist klein?
Das ist wirklich klein.
Ich komme von so einem 400-Seelen-Dorf. Ja.
Also dafür, für meine Verhältnisse war es halt auch klein, ja. Und natürlich kennt da ja auch jeder jeden oder kannte jeder jeden. Und so, mit 14 war es eben so, dass ich so ein Gefühl hatte, und da hatte ich aber auch noch eine erste Freundin tatsächlich. Ja. aber da wurde relativ schnell, glaube ich, dann klar, dass Freunde nicht so das ist, was mir gefällt. Und ja, innerlich war das dann natürlich schwierig, ne? Wie gesagt, man hat so Gewissensbisse, man denkt so, das ist irgendwas stimmt da jetzt mit mir nicht, und irgendwie fühlt sich das komisch an, aber auch nicht so richtig gut und so. Und damals, 2000 bin ich auf die weiterführende Schule gekommen, vor 19 Jahren, oh Gott, 2002, 3 ungefähr muss das gewesen sein.
Ich auch, aber du bist ja dann in der sechsten, also siebten war auf die siebte. Siebte,
achte ungefähr. Okay. Da wurde ja auch das Internet größer. Also das Internet, was wir jetzt alle kennen, falls ihr draußen jünger seid, das Internet, was wir jetzt alle kennen, ist ungefähr 2000 relativ groß geworden, also zu dem geworden, was es jetzt ist.
Allerdings.
So, da gab es 56K-Modems und man musste für jede Internetminute zahlen.
Und die Mama konnte nicht mehr telefonieren.
Die konnte nicht telefonieren. Und
ganz, deswegen bitte nur 20 ganz Minuten.
Genau.
Es gab am Anfang komische Geräusche.
Das war richtig teuer, und da gab es eben auch noch keine wirklichen Plattformen. Die haben sich erst später entwickelt. Ich bin allerdings in so einen Chat schon reingerutscht.
Ich dachte schon?
Mhm. Okay. Da gab es schon Chats.
AOL-Chat. Da
aber ohne Scheiß, es gab bei AOL, das war nämlich meine Anfangszeit, da gab es einen schwulen Chat.
Chat City hieß das damals, und da gab es auch Chat City hieß das. Und da gab es auch, da gab es auch schwule Kanäle. Und da bin ich dann irgendwie reingerutscht, da war ich allerdings wirklich 14, ne? 14, 15 allerhöchstens. Und naja, dann lernt man die ersten.
Viola.
Noch nicht.
So.
Was denkst du denn?
Dann lernt man die ersten Leute kennen und merkt dann eben, dass dann auch andere sind, ne? So.
Okay. Also es war eher so ein bisschen so ein Tor.
Das Tor zur Welt, ja, genau. Ja, das war es tatsächlich, ja. Und aber natürlich war das zu Hause immer noch einfach nicht spruchreif, sage ich jetzt mal so. So, da habe ich habe sowieso nur zu meiner Mutter wirklich einen großen Bezug. Zu meinem Vater hatte ich nie einen Bezug, und jetzt ist es auch immer noch so, also ich bin Scheidungskind, ne? Dementsprechend hat sich das so entwickelt, und der wäre auch der Letzte gewesen, wo ich hingegangen wäre, um das zu sagen. Und meine Mutter war auch diejenige, die es zuletzt erfahren hat. Also ich bin mit 17 nach Köln gezogen.
Ach so, früh.
Und sie war eigentlich die Letzte, wenn man so will, die es erfahren hat. Obwohl sie mit Sicherheit vorher schon lange wusste, was da abgeht. Also das hat sie mir dann irgendwie auch gesagt, als ich ihr es gesagt habe, sodass es ihr klar war. Und
hast du dir Köln ausgesucht, weil du wusstest, das ist ein bisschen die Hochburg für Homosexuelle ist in Deutschland?
Ja, also ich kannte durch diese Chatgeschichte halt Leute von hier. Da waren viele aus dem Ruhrpott tatsächlich. Und ich bedurfte dann auch mit einer Freundin von mir hierher fahren, mal für die Sommerferien tatsächlich damals, oh Gott.
Für die ganzen Sommerferien?
Nee, 2 Wochen, glaube ich, oder anderthalb, 2 Wochen auf jeden Fall.
Was habt ihr dann hier gemacht?
Ja, wir haben bei jemandem, oh Gott.
darf ich das hier so sagen?
Ja, wir haben jemanden kennengelernt und haben da übernachtet. Ja.
Du hast die Freundin mitgenommen?
Genau.
Okay.
Und
spannend.
Beim ersten.
Mutig.
Hat die Mutter das gewusst?
Wir haben. Mutig. Hat sie tatsächlich.
Alles bei
hat
sie tatsächlich. Interview rauskommen.
Sie hat es tatsächlich gewusst. Also es ist gar nicht mal so, dass wir das total geheim gehalten hätten, sondern wir sind. Also sie wusste nicht, dass er schwul ist. Ne? So, aber sonst gab es da tatsächlich eine ziemlich offene Kommunikation. Wir mussten aber trotzdem betteln, ne? So mit 15 so weit wegfahren und so. 600
und nicht
Kilometer.
In die Freizeit zum Surfen, sondern zu irgendwem in eine Stadt.
Richtig, richtig. Und durften wir dann auch, und dann klar, geht's die ersten die ersten Schritte in die Szene, ne? Mhm. Scharfenstraße war es ja auch damals schon. Mhm. In, boah, unser cool. Bermuda-Dreieck, ja. Scharfenstraße, für die Nicht-Kölner unter euch. Und da gab's das, damals gab's noch das Clip, das kennt Sebi bestimmt auch noch, ne?
Ein Freund, den ich nicht näher nennen möchte, hat da aufgelegt.
Okay. Und ich weiß, wen du meinst. Und da gab's dann, so, da ist man dann die ersten Schritte in die Szene gegangen, hat Leute kennengelernt und dann war das so wie, das war wie in einem Bonbonladen einfach, ja. Ne? So wie ein Kind, was in den Bonbonladen kommt. Weil
so verhält man sich am
Anfang. Du siehst halt einfach nicht nur ein bisschen. Und du siehst halt andere Leute, du siehst, da gibt's noch mehr von deiner Sorte, das klingt schlimm, ne? Aber du siehst, da sind noch mehr Schwule und oder auch Lesben, ich glaube, da waren aber mehr Schwule, egal, auf jeden Fall. So, dann gibt's da natürlich auch Männer, die irgendwie dich sehen, die dich interessant finden und die dich vielleicht auch ansprechen. Und das war so der. Das war so der zündende Punkt. Also ich wusste schon mit 15, dann hatte ich schon ziemlich klar für mich, dass ich schwul bin. Und da war das für mich auch innerlich gar nicht mehr so schlimm. Also ich habe mich dann nicht wirklich öffentlich geoutet. Ich hatte zwei sehr gute Freundinnen damals in der Schule, die mit denen ich immer...
In Köln?
Nee, das war noch eine andere. Okay. Aber ich hatte dann zwei auf der Gesamtschule, mit denen war ich immer unterwegs. Wir waren immer zusammen eigentlich, wenn man so will. Und denen habe ich das dann auch später irgendwie relativ weit später, kurz bevor ich weggezogen bin, auch gesagt. Für die war das überhaupt kein Problem, also gar kein Thema. Sollte es ja für Freunde auch eigentlich nicht sein. Und dann hat sich das so ganz langsam weiterentwickelt. Also ich habe mich halt in der Schulzeit nicht wirklich öffentlich geoutet, weil das wäre mir zu heikel gewesen. Mir war klar, dass ich schwul bin und das war für mich auch gar kein Problem. Und deswegen habe ich dann auch die Worte, die da mal so gefallen sind, von irgendwem gar nicht mehr so gehört, ne? Und Gott sei Dank war es auch damals mit Mobbing und so nicht so schlimm, also nicht bei mir zumindest, ne? Das ist relativ stark an mir abgeprallt eigentlich. Also ich habe es auch gar nicht so erlebt. Also ich habe jetzt nicht...
Eben, das ist ein Unterschied, glaube ich, ne? Du hast Freundin oder du hast...
Also ich hatte immer Bezugspersonen, ne? War nicht alleine, was ja auch sehr wichtig ist. Und dadurch hatte ich jetzt gar nicht so das Problem, dass ich jetzt in Depressionen verfallen wäre oder sonst irgendwas, sondern es war eigentlich ziemlich gut, ja.
Und warum so früh dann nach Köln?
Also wegen der Ausbildung.
Okay.
Ich habe die 10 dann zu Ende gemacht und dann wollte ich nicht mehr weiter auf die Schule gehen.
Okay.
Also ich hätte weiter zur Schule gehen können, Abi machen, aber das habe ich dann später erst gemacht und bin dann also von der Schule gegangen und dann in die große weite Welt nach Köln.
Ja.
Und hier kannte ich ja schon Leute, also war es auch einfacher anzukommen und dementsprechend. Das hat sich für mich eigentlich alles sehr, sehr früh entwickelt, schon so im Nachhinein, finde ich. War aber auch gut. Also ich finde es schon sehr bereichernd, dass ich relativ früh und auch schnell so zu mir gefunden habe. Und
den Zugang auch zu allem, ne? Also zu Szene, zu Ausleben, zu Freundinnen.
Und
zu
dann kam irgendwann der Romeo, was zumindest eure schwulen Hörer kennen wahrscheinlich. Und so, dann kamen die ersten Plattformen, dann musste man sich auch nicht mehr in Kneipen daten, sondern konnte einfach online daten. So, ne? Und dann ging das so Schritt für Schritt. Und ich war nie in einem Jugendzentrum oder so.
Gab's das da?
Da gab's das Anyway, gab's schon. Was es heute auch noch gibt. Das gibt's schon sehr, sehr lange.
Okay.
Also seit 2004 bin ich hierher gezogen und es gab's schon vorher. Ich glaube, das gibt's so seit 2002. Nagel mich nicht drauf fest.
Ich bin leider vorbeigegangen. Ich hab's jetzt über Instagram.
Das Anyway gab's damals schon und ist ja auch heute noch ein Anlaufpunkt.
Ja.
Ne? Also für alle, die gerade in der Phase sind, sich zu finden.
Genau. Oder 27 Jahre. Ne?
Genau. Die machen echt coole Aktionen.
Voll.
Ne? Also und richtig toll. Also wirklich toll. Und das kann ich nur jedem raten, der jetzt gerade in so einer Phase der Selbstfindung vielleicht ist oder die. Mittlerweile haben die auch wirklich extra Angebote für Trans-Jugendliche und all sowas. Also
und da möchte ich auch, wir hatten nämlich auch kurz letztens das Gespräch und da möchte ich nur kurz, wenn man gerade in dem Alter ist und sich gerade am Finden ist oder sagt, ich brauche da noch Unterstützung und aber sich nicht traut, dahin zu gehen. Da haben wir nämlich letztens das Gespräch und das ist gerade voll der gute Zeitpunkt, um das einfach loszuwerden, dass die Mitarbeiter, die da arbeiten, die sind bereit, die Menschen abzuholen. Das heißt, man schreibt denen und sagt, ich würde gerne euch besuchen, ich traue mich nicht und die kommen zu einem zu einer Haltestelle und besuchen einen, quatschen mit einem und führen einen quasi in diese ganze Geschichte ein. Nur, dass das jeder schon mal gehört hat, der sich vielleicht in der Phase gerade befindet, dass man auch den Schritt nicht alleine machen muss.
Weil wir darüber gesprochen haben.
Richtig.
Ich hätte es gerne gehabt. Ich wusste nicht, dass es existiert ist Anyway tatsächlich. Und du dann meintest, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut hätte, da reinzugehen. Und dann habe ich das gelesen, die holen dich auch von der Bushaltestelle ab.
Mir wäre das halt so, ich wäre halt da drum rumgeschlichen. Und ich gedacht, oh, ich brauche das irgendwie, ich will das irgendwie. Bei mir hat das auch total gefehlt, gerade auf dem Dorf. Und mir wäre das nämlich zugute gekommen, wenn niemand gesagt hätte. Wobei, eigentlich hat das auch eine Freundin von mir gemacht. Also eine Freundin von mir hat gesagt, so, wir gehen jetzt auf die Homo-Meile. Okay. Und jetzt geht's los. Weil ich, genau, ich
will mir gerade ein. Ja, also wenn ich auf dem Land geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich auch schwieriger gewesen dann für mich. Aber dadurch, dass ich ja hier schon Menschen kannte und relativ fortgeschritten war in meinen Erfahrungen, sage ich jetzt mal so, habe ich jetzt nicht das als nötig empfunden, zum Anyway zu gehen. Aber ich kann nur jedem raten, das auf jeden Fall zu tun, ne? Wenn man Menschen treffen möchte, die eben gleich sind.
So, ja, und ne? auch sich und mit den Themen zu beschäftigen, ja. die wir gerade eben angesprochen haben, trans, bi.
Eigentlich alles, was das
so angeht. All das wird da auch wirklich mal besprochen.
Und es ist auf so einer anderen Ebene. Das ist nicht sehr szenelastig, es ist nicht sehr über diesen Hedonismus, wir feiern, wir leben uns aus, sondern es ist einfach ein Kaffee von Mensch zu Mensch, so stelle ich es mir vor.
So stelle ich mir auch vor.
Mit netten Abenden und einfach, ich will nicht sagen menschlicher, aber auf einer anderen Art und Weise.
Und ich denke mal, sie haben auch vielleicht ja auch noch so einen leichten pädagogischen Ansatz. Also die gehen ja noch mal ganz anders an diese Themen und an diese Sorgen vor allen Dingen ran, die viele ja wahrscheinlich auch haben. Ne? Ja. So, und anyway, war ich nie, aber ich habe immer viel Gutes davon gehört, deswegen kann ich das nur allen empfehlen, die fühlen, dass sie jemanden sehen möchten oder überhaupt Kontakt haben möchten. Gut, heute gibt's ja Internet und Co., ne? Aber das Internet ist ja auch nicht alles und ich finde, die reale Begegnung ist immer noch die wertvollere. Auf Dauer zumindest. Ne?
Ja.
Also mein Outing war auch zum Glück, kann ich nur sagen, ziemlich unspektakulär. Meine Mutter war dann, wie gesagt, die Letzte, die es erfahren hat. Meine Schwester hat mich einen Tag später, nachdem ich hergezogen bin, angerufen und mich gefragt, ob ich schwul bin, jetzt wo ich in Köln wohne. Lustigerweise, also das war dann mit ihr auch total unkompliziert, aber die hat auch schon seit Jahrzehnten einen schwulen besten Freund. Also ich hatte grundsätzlich nie Probleme damit und war auch auf der Arbeit. Ich bin Koch und in der Gastronomie, also ich habe auf der Arbeit auch nie Probleme gehabt. Hab mir einerseits zwar kein Schild umgehangen, aber andererseits auch nie ein Geheimnis darum gemacht. Ne? Und ich sage ja immer, möchte immer behaupten, ich bin jetzt auch nicht so mega hetero-like. Also man kann es schon erahnen, würde ich mir jetzt mal behaupten. Das müssen andere einschätzen. Aber ja, also.
Man ist, wie man ist. Man ist hetero-like, als Schwuler ist auch so eine Frage.
Ich finde das als eine große Bereicherung, weil ich schon weiß, dass sehr, sehr viele Mädchen und Jungen und Frauen und Männer und alle, die da irgendwie dazugehören, auch vielleicht nicht so eine einfache Geschichte hatten. Ne?
Und glaubst du, dir wurde das erleichtert, weil du selber so für dich da gestanden hast und einfach schon in so einem Selbstbewusstsein warst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, dass es auch für jeden oder jede einfacher ist, wenn man damit offen umgeht. Also man muss ja sich natürlich kein Schild um den Hals zeigen, man muss nicht mit der Regenbogenfahne rumlaufen. Aber wenn man es kann und sich so fühlt und gefragt wird, dann kann man das ruhig zugeben. Also zugeben klingt auch schon wieder so, als wäre es ein Geheimnis, aber man kann es ruhig sagen. Also die Offenheit, die ich anderen immer gegenüber gezeigt habe, die hat mich eigentlich nie zum Nachteil bewegt, sage ich jetzt mal so. Und ich habe auch, wenn Kollegen mich offensiv gefragt haben, nie Nein gesagt. Also ihr hattet es ja auch schon in einer eurer Folgen, Never Ending Outing, ne? Das ist eine sehr, sehr schöne Folge, kann ich nur jedem empfehlen zu dem Thema nochmal, wo es ja auch darum geht. Und natürlich kommt man immer wieder in Situationen, wo man vielleicht einmal mehr nachdenkt, ob man jetzt Ja sagt oder Nein, ne? Oder ob man das jetzt überhaupt sagen will. Ich finde auch andererseits, es müsste ja eigentlich gar kein Thema sein oder es müsste nicht unbedingt Grundlage sein. Aber die Frage kommt ja so oder so immer wieder mal, ne?
Genau.
Und ich finde, dann kann man auch offen damit umgehen. Ja. So, man muss ja auch, man kann ja selber steuern, wie tief man da in dieses Thema geht.
Ja.
Ne?
Und immer nur so, wie man sich wohlfühlt, ne? Also ich finde, das sollte so eine persönliche Grenze sein.
So, und ich finde auch, also das geht auch deswegen machen wir ja die bunte Stunde, um wieder zurückzukommen dahin. Weil wir ja auch verschiedene Geschichten erzählen wollen, diverse Ansichten zeigen wollen, dass eben nicht immer nur jedes Outing gut verläuft oder eben schlecht verläuft. So, ne? Und das ist ja auch ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir sind selber involviert in das Thema. Wir können da mit einem anderen Ansatz rangehen, als wäre es jetzt jemand Fremdes. Also ich finde, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass niemand, der hetero ist, vielleicht jetzt ein Regenbogen-Podcast machen kann. Aber ich finde es glaubwürdiger, wenn es Leute machen aus der queeren Community, wenn man so will. Also,
ja, also
weiß ich nicht.
Könnte jetzt auch keinen Podcast über Fußball machen. Also es wäre einfach affektiert.
Es gab mal,
sind einfach Themen auch bekannter. Ne?
Es gab mal, ich könnte es nicht.
Ich habe tatsächlich eine Idee, dass ich mir so jemanden mal suche, der wirklich Ahnung von dem Thema hat. Und dann macht man halt sowas wie der dumme Nicht-Fußballer. Frag jetzt mal, warum macht ihr das eigentlich so?
Aber es sind ja wir. Das ist ja quasi ein bisschen wie bei uns. So, ja. Die Nachgeburt ist nicht das Kind.
Nee. Ja, es gibt also...
Manchmal haben wir Aha-Momente.
Haben wir,
und das voneinander.
Ja.
Für mich verlief das also sehr positiv und da bin ich heute im Nachhinein sehr dankbar drüber. Und da kann auch jeder, sollte auch jeder zu schätzen wissen oder jede, die es genauso erlebt hat.
Ja, das stimmt.
Erleben kann.
Das stimmt.
Ne? Und so, und heute, also wie gesagt, 15 ist schon relativ früh, finde ich.
Ja,
heute sind allerdings auch 10-Jährige schon sicher, dass sie trans sind. Völlig in Ordnung, ne? Aber es, ja.
Eben.
Wie war es bei euch? Wann habt ihr euch geoutet? Einfach nur mal ganz kurz. Mit welchem Alter meine ich? Du hast
19.
Kai hat 19 gesagt.
Ich glaube, 18 war ich noch.
Genau, ich war 19.
Ja, also ähnliches Alter eigentlich, ne? Auch mit einer Beziehung und du auch. Also,
richtig. Bei mir
du jetzt quasi nicht, glaube ich, Toni, ne?
Nee,
du hattest keine Beziehung, aber du hast dich in einer Beziehung geoutet.
Ja.
Das war mir wichtig irgendwie. Das war vorher klar, weil ich Angst vor der Reaktion hatte, dass Leute es mir nicht ernst, also ich nicht ernst genommen werde tatsächlich und das gesagt wird, ach, ist eine Phase oder ja komm. Und ich aber damit irgendwie schon zeigen wollte, weil ich hatte vorher auch Freunde und Jungs und so irgendwie wollte ich damit so ein bisschen zeigen, es ist mir schon sehr ernst. Dass ich nicht ernst genommen wurde, hatte ich hinterher trotzdem auch ein bisschen die Erfahrung, weil ich dann andersrum hetero-like vielleicht mal wirke. Und das war ein bisschen nervig. Aber Outing selber auch super. Also vom Freundes- und Familienkreis. Genau, mit der Beziehung.
Bei mir war es genauso wie bei dir quasi, Sebi. Dass ich war in der Beziehung, aber ich wurde quasi von außen ein bisschen gedrängt, mich zu outen, weil die... ein
Dorf
guter Kumpel, das schon wusste und das ging weiter und das war vernetzt mit meiner Mutter irgendwie. Aber ich habe genau das Gleiche so quasi gesagt wie du. Quasi ich bin verknallt, aber es ist keine Frau. So, also ich habe das auch irgendwie so nach vorne geschoben. Aber bei mir auch da war das absolut kein Problem. Für mich, glaube ich, war eher der Prozess vorher so ein ganz großes Problem.
Das ist auch das, glaube ich, was am schlimmsten ist. Das Kopfkino, was man vorher fährt, der Film, den man fährt, was denn eigentlich passieren könnte, was für Konsequenzen das hat. Und da muss man, glaube ich, einfach irgendwann, man wird es nie erfahren, wenn man es nicht sagt. Aber
richtig.
Man sollte für sich so gesettelt sein, dass man sagt, was kann am schlimmsten Fall passieren? Was für Auswirkungen hat das? Ist das jetzt tatsächlich dann wirklich ein Problem?
Ja, aber auch wenn das ein Problem ist. Also
ja,
ich glaube, irgendwann muss man gucken, wie ist der Leidensdruck? Also man muss ja irgendwann, es gibt kein, also man muss ja für sich einstehen. Und ich finde, wenn dann Menschen runterfallen, sei es Eltern, Geschwister oder Freunde, dann bin ich mittlerweile der Meinung, dann ist es so. Aber das Wichtigste im Leben ist, dass man zu sich steht. Und
ich bin ja ein Sicherheitsfan. Ich glaube tatsächlich...
Realist und Sicherheitsfan.
Oh, schrecklich, ja.
Psychoanalyse.
Ja, aber mein Gedankengang ist einfach an der Stelle, wenn es halt hinterher für mich darum gehen würde, ich müsste mir eine neue Wohnung suchen jetzt von heute auf morgen, weil das so nicht akzeptiert wird. Also das stand bei mir nie zur Debatte.
Aber
nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich das als Hintergrund hätte, wenn ich in so einer schwierigen Situation wäre, dann würde ich mir das mit dem Outing tatsächlich dreimal überlegen.
Ja.
Also aus einer sicheren Situation heraus.
Ja,
also
manche Beispiel, alle.
Ich meine es wirklich, ja.
Also aus einer sicheren Situation heraus, glaube ich, fällt sowas nochmal leichter und dann muss ich mir wirklich ernsthaft die Frage stellen, was passiert im schlimmsten Fall? Okay, vielleicht ist eine Woche Stille, weil die Eltern brauchen Zeit, drüber nachzudenken oder ähnliches. Dann kann ich aber damit leben, wenn ich dann in der eigenen Wohnung bin und einfach nur mal irgendwann nochmal anträge und sage, Entschuldigung, sollen wir nochmal reden oder sowas? Dann ist das, glaube ich, eine einfachere Situation, weil es entzieht mir nicht komplett gerade mein Leben. Also es ist schon schlimm, ich will das nicht herunterspielen. Aber ich glaube, dass man da schon nochmal unterscheiden muss zwischen stehe ich noch auf eigenen Beinen und welche Konsequenzen hat das? Wenn ich natürlich weiß, dass meine Eltern überhaupt nichts dagegen haben, dann kann man es auch jederzeit machen. Aber ich glaube schon, dass das nochmal so im Kopfkino eine Rolle spielen würde für mich, das Thema Sicherheit. Was bedeutet das für mich in meinem Leben, wenn die Akzeptanz davon nicht so groß ist, wie ich eigentlich mir es vorstelle?
Ja.
Ja klar, also auch so dieses Bedürfnis nach, ich werde gesehen, ich werde gemocht und ich habe die Sicherheit, hat man ja dann durch den Partner dann im Endeffekt.
Wir sind abhängig, ne?
Wir sind abhängig
von Eltern,
aber ich glaube,
auch von Grundbedürfnissen und Liebe.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass man, die Selbstverwirklichung steht ganz oben und ich finde, da muss man irgendwann seinen Weg gehen. Und wenn man erst auszieht und sich dann outet, dann ist das so. Aber ich glaube, irgendwann ist der entscheidende Punkt, an dem man einfach sich bekennen muss für sich selber, und nicht für andere leben muss, aus Sicherheit.
Also ich glaube, man muss Eltern, wenn sie es dann nicht sowieso von vornherein total easy nehmen, auch ein bisschen Zeit geben, damit das zu verarbeiten und damit zu arbeiten und sie vielleicht auch ein bisschen mitnehmen in diese Richtung. ne, man muss jetzt nicht in die Szene gehen vielleicht direkt, aber keine Ahnung, CSD oder was
weiß ich.
Ja, ja, so, das kann ja auch funktionieren, ne? Also da vielleicht auch versuchen, so gemeinsam Türen zu öffnen,
genau,
und so die Welt mal, diese Welt mal so ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen. So, aber ich bin da aber auch irgendwo auf Kais Seite, wenn das gar nicht funktioniert und man merkt, das geht nicht, weil die Eltern das total dicht machen oder im schlimmsten Fall sagen, du bist nicht mehr mein Kind, was ganz schlimm ist, was ich ganz traurig fänd, dann finde ich aber auch, muss man nicht an seiner Familie hängen bleiben. Also man ist zwar gebürtig vom Blut her verbunden, wenn man so will, aber ich finde, man ist nicht dazu verpflichtet, an seiner Familie festzuhalten, nur wenn man das gut teilt, so sage ich jetzt mal so, ne?
Und Freunde können auch Familie sein.
Absolut.
Richtig. Und ich glaube auch immer, das ist aber auch der entscheidende Punkt, wie du sagst, wenn man sich outet, wir haben, ich habe das gewusst mit 12, 13 oder sonst was. Ich hatte dann meine 6, 7 Jahre, bis ich mich dann geoutet habe. Und man muss auch den Menschen, wie du gesagt hast, auch einfach mal die Chance geben, das auch mal sacken zu lassen. Auch wenn man einem, oder auch wenn einem direkt nach, du bist mein Sohn, ich nehme dich in den Arm und gut ist, danach ist einem ja eigentlich. Aber man muss den Menschen auch einfach mal kurz Zeit geben, um auszuatmen und zu denken, oh, vielleicht gibt's dann doch keine Enkelkinder. Was ja der erste Gedanke, glaube ich, bei ganz vielen Müttern ist.
Den Zahn habe ich meiner Mutter direkt gezogen.
Schon mit 12 aber auch, nee, ne? Vorm Outing.
Keine Ahnung.
Ich will keine Kinder.
Aber das war tatsächlich mein Outing-Satz, also dass ich keine Enkelkinder erwarten darf.
Okay.
Und dann war es, gesagt.
Ja, so das ungefähr. War der Satz, den du...
Dann habe ich so ungefähr gesagt,
okay.
Ja. In dem Wortlaut,
lustigerweise. Ich wollte sagen, keine Enkel erwarten.
Wisst ihr was? Wir hatten eigentlich, Vio und ich hatten überlegt, was wir als Hauptthema noch so machen. Wir gucken auf die Uhr, es sind schon 1,5 Stunden.
Wir fangen jetzt mit dem Hauptthema an,
jetzt geht's los.
Ja, machen wir 2 Folgen draus, ne?
Wir hatten tatsächlich gedacht, da es ja euer erstes Interview ist, dachten wir machen kein Hauptthema, sondern stellen euch Fragen, die euch bestimmt noch nie jemand gestellt haben wird.
Gut.
Wir müssen sagen, wir hatten ihn eben schon mal kurz erwähnt, die Fahrragen sind ein bisschen abgekapert von unserem guten Freund, hätte ich was gesagt. Hotel Matze.
Jetzt ja von guten Freund, weil jetzt sitzen Leute am
Wir besuchen
Tisch,
die ja auch.
Die ihm schon mal die Hand geschüttelt haben.
Wir besuchen ihn ja auch bald alle zusammen.
Ja,
es gibt quasi einen Podcast-Betriebsausflug.
Es gibt einen Betriebsausflug.
Wir besuchen ihn ja auch. Und da wir haben 2 Fragen gefunden und die fanden wir eigentlich ganz toll und sind da eigentlich ganz gespannt, was so Interview-Experten zu so Fragen antworten.
Ja.
So, der Druck ist jetzt gar nicht hoch, fühlt euch frei. Und wenn ihr Angst spürt, esst ruhig. Das macht nämlich, das lindert nämlich.
Genau, greif nochmal zu. Du hast gesagt, hier gibt's eine Reihenfolge, ne?
Nee, das gibt keine Reihenfolge. Hier, die streichen wir aufgrund der Zeit.
Die Krümel im Hals sind schwierig.
Soll ich einfach die erste Frage
machen? Du, mach mal.
Ich mach mal. Also, die geht an euch beide. Ihr könnt ja hintereinander einfach antworten, wie das die ganze Zeit
hintereinander?
Ja, oder zusammen.
Nacheinander.
Oder nacheinander, sorry.
Chor, ich stelle euch jetzt hintereinander.
Ich stelle mir das wie so eine Autobahn vor.
Ja, wie an der Kasse.
Kanon.
Wie in der Kasse, genau. Zu welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Kai hat schon Haken an die Frage gemacht, aber ist sie noch nicht beantwortet.
Also es ist ja nicht so, als hätten wir die Fragen, ich sag's nur vorher, als hätten wir die Fragen noch nicht gekannt.
Genau, weil die
Fragen... Wir fallen jetzt nicht komplett ins kalte Wasser.
Weil die Fragen schon, die sind halt jetzt nicht, welcher Dinosaurier bist du, darum mal euch ein bisschen vorher.
Aber das ist gar nicht so einfach, ne?
Ja.
Ich glaube tatsächlich, jetzt wird's fast politisch, und das ist wahrscheinlich in so einem Podcast auch schwierig jetzt. Achtung, die Zeit. Das ist so eine Wochenzeitung. Er hat so eine neue Kategorie eingeführt, die heißt Streit.
Mhm.
Und hat in der ersten Ausgabe tatsächlich, und da die ja schon lange her ist, ist das hoffentlich auch keine Werbung mehr, eine Rubrik gehabt mit dem Ministerpräsidenten Kretschmer aus ich weiß nicht, ob Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, und 3 AfD-Wählern, warum sie AfD gewählt haben statt CDU. Und ich habe halt vorher immer relativ felsenfest gesagt, das kann ja nicht sein. Also Leute, denkt doch mal ein bisschen vernünftig drüber nach. Und sie haben dann für sich schlüssig argumentiert, warum es für sie eine realistische Option war. Ich bin damit nicht d'accord gewesen. Aber ich habe halt zumindest gesagt, wenn ich jetzt ihre Brille aufsetze und versuche es nachzuvollziehen, kann ich zumindest versuchen zu sagen, okay, man muss mit dem mal sprechen, weil die hatten alle für sich valide Punkte, warum sie mit bestimmten Geschichten nicht zufrieden waren. Oder ihre Konsequenz war aus meiner Sicht die falsche. Aber die waren ja immerhin noch dialogfähig und ich habe halt so ein bisschen dann gemerkt, vielleicht muss man einfach nochmal selber auch ein bisschen sein Mindset überdenken und gucken, wie kann man mit solchen Menschen einfach nochmal reden, um sie ein bisschen offener zu machen und weniger dagegen oder Hass oder so in die Welt zu tragen, sondern in einem Dialog versuchen, mal zu schauen, wo liegen denn eigentlich seine Probleme und was ist eigentlich die Lösung? Weil die Lösung aus meiner Sicht ist nicht eine bestimmte Partei, die etwas Bestimmtes erstmal verspricht oder erstmal nur dagegen ist, weil eine Lösung gibt's ja nicht immer, dazu vertreten. Und das hat mich so ein bisschen an der Stelle, ich glaube, ich war vorher sehr, sehr ängstlich, ich habe gesagt, um Gottes Willen, das geht auf gar keinen Fall. Und Leute, was ist in euch gefahren? Und das hat mich so ein bisschen tatsächlich geöffnet, zu sagen, okay, man muss einfach mal mehr wieder miteinander reden und einfach mal versuchen klarzumachen, was für Konsequenzen hat das Handeln? Ist das Handeln eigentlich der richtige Weg, um eure Sorgen und Nöte zu lösen? Und das wäre halt nicht meine Überzeugung und dann müsste man halt mal miteinander reden. Und das hat mich da ein bisschen aufgemacht. Das ist jetzt sehr schwer politisch.
Wann hast du das gelesen?
Das ist, glaube ich, jetzt 2-3 Monate her.
Hast du gemerkt, dass du dich, also ich finde es eine sehr schöne und gute Erkenntnis, in den Dialog zu gehen oder generell, was du da gerade quasi meinst. Hast du gemerkt, dass du es übertragen kannst vielleicht in die Praxis? Ist es möglich, diese große Erkenntnis, die man, also, weil es ja wirklich, wenn es eine richtig krasse Erkenntnis geht, ist, dann ist es ja manchmal so, dass es so übergeht und dass man denkt, ey, ich hatte da eine Meinung, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen geöffneter im Umgang vielleicht auch einfach, ne?
Mehr hinzuhören, aber mehr drauf zu achten.
Ja.
Da hat nochmal, wir waren dann ein paar Wochen später bei Dunja Hayali, die auch ja ein bisschen das Thema bearbeitet, miteinander reden, Diskussionen treten.
Ja.
Und die hat nochmal was Wichtigeres gesagt und das hat mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also das ist so ein Weg letztendlich. Und sie hat halt nochmal gesagt, was eigentlich fehlt, ist wieder mehr Höflichkeit, mehr Freundlichkeit, mehr Miteinander. Und zwar unabhängig von allem. Also der Kassiererin mal ins Gesicht lächeln, wenn sie zum 1000. Mal bedient wird. Einfach mal die Tür aufhalten, nett sein zu Mitmenschen.
Generell nicht, Augenkontakt mal,
Augenkontakt,
oder?
Also miteinander wieder in soziale Interaktion, in Kleinigkeiten, den Tag spicken mit diesen netten Freundlichkeiten. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine gute Grundlage, um dann später, wenn man vielleicht bei einem Kölsch in der Bar, bei einem Bier irgendwo in der Kneipe miteinander redet, dann auch eine Dialogbereitschaft zu erzeugen, dass nicht direkt Fronten da sind, sondern dass man halt versucht, mal mit einer gewissen Höflichkeit auch wieder miteinander zu sprechen. Ich glaube, das kann viele Barrieren abbauen tatsächlich. Aber das ist auch so eine Erkenntnis und das ist, glaube ich, etwas, was in mir auch gerade noch so ein bisschen gärt, weil ich halt auch merke, mein Gefühl ist, Mauern aufbauen oder versuchen abzuschieben, abzukanzeln, etwas so zu verfluchen, dass man die Leute komplett wegschiebt, glaube ich, führt nicht zu dem Effekt, dass wir miteinander leben. Und aber genau das müssen wir irgendwie versuchen, wieder zu erreichen.
Definitiv.
Das stimmt schon.
Gerade nach allen.
Also es ist schwierig und ich weiß auch, einige werden jetzt wahrscheinlich gerade so graue Haare kriegen.
Grau ist sexy. Habe ich das jetzt hier gecrashed?
So, Gott sei Dank, okay. Können wir so Politik, sagen wir beim Essen nicht reden, sondern beim Brot hier.
So, jetzt mal.
Ja.
Ich finde es gut. Ich spreche auf der Arbeit oft mit AfD-Wählern.
Tatsächlich?
Okay. Auch, ja. Also es geht nicht über in größere Diskussionen, weil Religion und Politik dann kein Thema ist. Aber ich versuche da mich dann damit schon auseinanderzusetzen und es gab schon Gespräche, wo ich auch noch länger drüber nachgedacht habe und mal vor allen Dingen ein bisschen was angewandt habe, was ich auch irgendwie in der letzten Zeit erst erkannt habe. Oder das wäre, ist meine Erkenntnis, mal ruhig bleiben auch. Also auch nicht das Ganze dann Groll und so hochzukriegen, weil man weiß, okay, der könnte das Kreuzchen echt bei AfD setzen. Oder ich bin mir da zu 80% gerade sicher. Oder er sagt es auch einfach zu 100%. sondern da mal so ein bisschen zu gucken und trotzdem wirklich noch ein menschliches Gespräch zu führen. Also das auch mit, ich mache die Tür hinterher auf und hallo und schönen Tag und bis nächste Woche. Entspannt mich. Also das auch zu tun. Dann.
Ja, und auch andersrum, ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie in einem Haus mit AfD-Wählern wohne, um es mal so zu sagen, aber weiß man's?
Und nee, man weiß es nicht.
Quatsch, du kannst
das
keine
ist immer so ein bisschen so, das ist so das latente Gefühl, weil ich noch so habe, mit wem müsste man vielleicht mal mehr reden.
Und soll ich jetzt nochmal eine Übergangsleitung machen? Weil ich würde gerne auch einfach wissen, was Toni
dazu
einfach
sagt.
So, nee, ja, nicht was er dazu sagt, was für ein Thema er einfach nochmal für sich reflektiert hat und vielleicht zu einer ganz anderen Meinung gekommen ist.
Woher hat er seine Meinung geändert?
Ja.
Ja, stellt euch mal vor, also ich habe jetzt nicht so ein wahnsinnig hochtrabendes Thema, ne? Ich werde lieber bunt. So, ne? Das ist ja hier auch andersrum der Podcast.
Ja.
Richtig.
Ich habe heute, ich muss jetzt leider Werbung machen für eine Sendung, die jetzt bald kommt. Ich habe heute den Trailer gesehen zu Queen of Drags, was ja bald auf ProSieben läuft. Das deutsche Pendant zu RuPaul's Drag Race. Vielleicht kennen das viele von euch. Genau, es stand sehr in der Kritik tatsächlich. Es gab ja sogar eine Petition online, die viele unterzeichnet haben, weil sie einfach nicht wollten, dass Heidi Klum das ganze Thema moderiert.
Ah, gar nicht mitbekommen.
Und ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe... War auch gegen sie oder bin, oh, naja, ich bin nicht auch gegen sie,
du bist bis, sie
bisher
nicht.
Gewesen. So. Habe die Petition nicht unterschrieben, weil ich das irgendwie, ich finde Petitionen immer so, naja, gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich die nicht unterschrieben, aber ich war auf jeden Fall vollkommen dagegen, dass das passiert, weil ich so dachte, na, Deutschland funktioniert sowieso nie im Leben. Und gut, Heidi kann man jetzt mögen oder nicht. Ich kenne sie ja persönlich nicht, deswegen kann man ja nur das beurteilen, was man immer sieht. Und ich finde einfach, dass sie da jetzt nicht reinpasst, einfach, ne, weil auch RuPaul ja so eine Ikone ist, weil er ist ja auch ein schwuler Mann ist, der eben Drag macht selber, als Drag-Figur eben auch in der Jury sitzt und diese Sendung promotet unter seinem Namen, und Heidi Klum ist das ja offenbar nicht. Deswegen finde ich sie einfach so viel am Platz als, als Kopf der Jury sozusagen, ja. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir wollen ja niemanden ausschließen, das ist schon richtig alles so, ne? Und heute habe ich den Trailer dazu gesehen, um überhaupt auf den Punkt zu kommen, und muss sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich doch gut werden könnte.
Positiv überrascht.
Von Heidi positiv oder überrascht. Von diesem ganzen Format.
Ich habe jetzt versucht, einfach mal Heidi auszublenden. Und das
war das möglich?
Und
oder war sie im Trailer einfach nicht vorhanden?
Sie war vorhanden, doch. Und sozusagen, das Hassobjekt in Anführungsstrichen einfach auszublenden. Ich hasse sie nicht, Gottes Willen, ne? Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich finde sie noch fair am Platz, wie gesagt.
Das ist halt einfach, du kannst halt, weil du gesagt hast, dir ist das neu und du hast das nicht mitbekommen. RuPaul's Drag Race ist halt einfach, steht halt einfach auch dafür, du kannst quasi die Sau rauslassen, wie du das möchtest. Du bist eine Kunstfigur, du kannst machen, was du möchtest. Und
auf der Bühne.
Auf der Bühne, du kannst, repräsentierst dich oder ein Thema, und die Jury sagt, okay, das ist gut, aber du kannst da noch ein bisschen was machen, aber das, was du machst, ist toll. Und Heidi ist halt durch ihre Topmodel-Geschichte sehr kritisch mit dem Menschen und dem Körper, was dann total kontrovers zu dem anderen ist. Und deshalb war sie so in der Kritik.
Die Kritik kann ich direkt ohne dieses Format verstehen.
Ja. Und dieser Kaulitz war auch zu sehen im Trailer. Ne?
Genau.
Und,
und
die Conchita-Wurst.
Die Conchita ist auch dabei.
Und Conchita.
Ja.
Die saß mal neben mir.
Was ich wieder gut finde. So, und also wie gesagt, ich finde den Trailer, der ist ja schon ganz ansprechend geworden. Sieht doch von der Aufmachung her sehr, sehr Drag Race-mäßig aus, weil ProSieben hat ja die Rechte gekauft. Oder die Firma, die da noch dran hängt. Auf jeden Fall, so. Und da bin ich jetzt doch etwa guter Dinge, dass es doch vielleicht ganz gut werden könnte.
Okay.
Also so.
Das war heute.
Ja,
genau. Und vielleicht ist es ja im Endeffekt ein Lernprozess für die gute Heidi.
Ja, das kann auch sein. Also
wir hoffen, ich weiß dessen ja was zu machen.
Also mich nervt an der ganzen Sache eher, dass das so relativ offensichtlich war, dass man sie jetzt nimmt, ne, weil man musste ja sowieso irgendjemanden da hinstellen. Und
die hat bestimmt Anteile gekauft.
Wahrscheinlich. Es gab ja große Kontroversen darüber, das müssen wir jetzt auch gar nicht so ausbreiten in dem Sinne, ne, aber es gab, es war ein sehr, sehr interessantes Thema schon.
Gab es denn jemand anders, eine andere Frau oder eine andere Person, die den Platz hätte auch einnehmen können? In der Diskussion?
Also, wenn man jetzt einfach nur von Drag oder Travestie ausgeht, dann wäre vielleicht Olivia Jones die einzige gewesen, die wirklich zumindest aus dem Drag-Kontext kommt, die ja jetzt auch dabei sein wird. Ich weiß nicht, ich glaube zwar nur als Gast, aber sie wird auf jeden Fall dabei sein.
Okay.
Gut, man muss jetzt abwarten, wie es wird.
Ja.
Ne? Das ist jetzt alles nur Spekulation, aber ich habe auf jeden Fall
meine
Attitüde hinsichtlich dieser Sendung ein bisschen geändert und werde auf jeden Fall mal reingucken.
Okay.
Gebe ihr eine Chance.
Ja, so.
Sagen wir mal so.
Ich finde die Themen, ich finde das toll.
Ja, lustig, ne?
Das ist
sehr.
Cool.
Ich war eben andersrum zu Sebi, ne? So.
Geht das privat bei euch öfter so?
Ja,
mal
doch.
Mal kurz was Politisches, dann wieder ein bisschen Kultur und
eigentlich schon, ja.
Ja, ich bin nicht immer so politisch.
Außer beim Abendessen.
Nee, aber thematisch einfach schon, ne?
Aber Hauptsache, man
ich bin ja der Nerd.
Hört sich zu, also, so richtig. So ohne Scheiß, ich finde das gut, das ist so.
Man liebt ja auch die Macken des anderen, ne?
Irgendwie. Das ist ja jetzt nicht repräsentativ, ist mir schon klar, für alle eure Meinungen oder Interessen, aber,
aber wir sind einfach
Kontrast.
Auch interessenmäßig, nicht häufig auch relativ konträr, deswegen, das passt aber trotzdem sehr gut zusammen, ne? Also,
Ihr seid ja wie wir.
Oh. Sie wäre sehr Technik interessiert, ich eher so musisch, künstlerisch und so. Und
das ja, kommt. Ich bin eher.
Wer bin ich?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt bin ich aber auch gespannt. So, ich bin gerade auch wirklich ein bisschen gespannt.
Also ich bin, ich würde sagen, ich
bin. Du bist der Technikfreak und ich bin.
Ich bin musisch kreativ.
Ja, du bist kreativ.
Und du bist. Du.
Oh, ach, okay. Nett. Gut. So. Da fällt also, kein finden, glaub, nichts ein.
Aber du bist ja kein Nerd.
Nein, man kann das jetzt nicht auf die gleichen.
Also wir finden trotz weniger Interessensgegensätze doch auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
Hm. So, und ich gehen immer zusammen ins Musical und
ja,
Interviews.
Ich lasse mich manchmal
dazu. Es,
manche Sachen gefallen mir tatsächlich auch. Also tatsächlich, wir hatten ja Musical-Darsteller, wo ich mich dann auch dann hinterher mit hab gehen lassen
in einem
Jazzclub oder sowas. Mhm. Das ist halt so, ja. Das sind halt wirklich so Geschichten, wo ich sage, okay, ich lasse mich drauf ein. Ja, warum eigentlich nicht? Ich war tatsächlich vor Toni, glaube ich, zweimal im Musical. Das hat sich seitdem deutlich geändert. Mhm. Ich muss nicht so oft in Tanz der Vampire gehen. Oder
wie Toni könnte.
Toni war vielleicht noch das eine oder andere Mal öfter da.
Vielleicht.
Als es in Köln war. Ich muss mir auch nicht jedes Musical anschauen, aber so ein paar Sachen, also wenn jetzt das Phantom der Oper zum Beispiel noch nach Deutschland käme, dann wäre ich sicherlich dabei.
Okay.
Oh. Gut. So, Weihnachten.
Quasi im Kalender.
Ja, und andererseits ist es ja bei mir genauso, also ich interessiere mich ja auch für, oder ich profitiere ja auch von gewissen Sachen wie irgendein Smart Home Gedöns, ne, so, wo für Sebi sich halt sehr interessiert oder für technische Kleinigkeiten, für technische Geräte, Smartphones und so
auch
weiter.
Gut für einen Podcast,
ja, immer. Genau. Und so, das profitiert schon auch voneinander. Und man muss ja auch nicht immer zwangsläufig alles zusammen machen. Ne?
Das stimmt.
Also ich gehe auch gerne alleine ins Theater. So.
Sebi hält gerade sein
neues Handy.
Vier Tage Smartphone. Draußen, darf ich vorstellen, das neue Google-Phone.
Vier Tage draußen, also du holst dir immer das Neueste.
Nein, aber bei Google bin ich schon ein bisschen sehr nerdig unterwegs.
Da bist du in der Fanabteilung, okay.
Wir hatten es ja vorhin schon, also man muss es ja auch nicht zwangsläufig immer alles zusammen machen.
Nein, das richtig. Stimmt.
Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn jeder auch noch so ein bisschen
Seins
hat. Wow. Du hast jetzt hier,
ja, genau, das hast du gut erkannt.
Aus zeitlichen Gründen wurde einfach die zweite Frage gestrichen.
Bevor es nochmal politisch wird.
ich weiß jetzt nicht, woran es jetzt lag, aber.
Naja, ich sehe auf die Zeit und denke.
Allein der Fakt der Zeit, wir müssen eine zweite Folge machen.
Wir heben die Frage auf und ich würde sagen, du bist auch eine Quartalsfolge.
Ich bin fünf, ja.
Ich würde gerne noch kurz zum Abschied.
Ja.
Würdest du sagen drei oder eine Frage oder zwei?
Drei, ganz schnell.
Wir geben doch gerne in unseren Interviews die Kategorie die Schwule fragt den Lesben und andersrum ab. Und
war das gerade richtig flüssig aus deinem
das
Mund?
Das war richtig flüssig. Wow. Ich habe erstens die Kategorie richtig erzählt und ich habe auch heute mal zum ersten Mal richtig flüssig gesprochen.
Total.
Also, ich brauche anderthalb Stunden, um reden zu können. Stellt uns doch die Fragen und wir sagen einfach nur ja, nein. Grau ist sexy.
So, ich habe keine Ja-Nein-Frage, aber direkt eine Frage an Leo. Es wird auch wieder ein bisschen unterhaltsamer. Ich kann auch mal ein bisschen weniger politisch ernst sein.
Okay.
Wenn hetero Frauen zu zweit auf Toilette gehen, um über Männer zu sprechen. Über wen?
Ach, das machen die
dann
da.
Lesbische Frauen.
Gehen lesbische Frauen zu zweit
über
auf Klo?
Wen? Also lesbische Frauen gehen tatsächlich viel weniger zu zweit auf Klo. Mich nervt es total. Ich hasse es, mit Frauen auf Klo zu gehen. Und ich spreche das sogar wirklich am Tisch ab. Und wenn ich sage, ich gehe auf Klo und einer hebt schon auch ihren Po, sage ich, nee, ich gehe zuerst.
Wenn ich mitgehe, dann war es am Anfang auch.
Ich mag es gar nicht. Also ich war da auch nie drinne auf Klo reden oder irgendwie sowas. Da bin ich echt komplett raus.
Das ist auch gut.
Ja. Komplett. Das ist für mich
aber du hast auch so eine Abneigung dagegen. Ja. Ich weiß, dass ich am Anfang wollte mitgehen. Da sagst du, nein, das hast du richtig mir ins Gesicht gesagt. Nein, wir gehen nicht zusammen.
Nee, ich gehe echt sehr selten.
Weil ich gehe gerne eigentlich immer
zu Also mir fällt echt nichts ein. Nee.
Na, ist ja gut. Vielleicht ist es auch einfach rumspannen.
Ja.
Aber geile Frage, finde ich gut.
Aber die reden über Frauen, auf lesbischen Partys reden die auf jeden Fall über Frauen. Ich habe ja schon das ein oder andere Gespräch dann doch auf Toilette mal mitverfolgt oder so, aber es wird sich genauso auch mal nachgeschminkt am Spiegel, zur späten Stunde der einen die Haare gehalten, sich mit der Klofrau gestritten oder auch ihr mal was Nettes gesagt, finde ich immer eigentlich ganz cool.
Tatsächlich?
Oder Zickenterror oder sowas, ja, oder irgendwie sowas kriegt man dann schon mal mit. Ja, aber ich kann es nicht. Aber da erzähle ich euch nachher mal was zu, wenn das Mikro aus ist. Gut. Ja.
Gespannt. Diese.
Soll ich jetzt meine nächste Frage noch
eine stellen? Sehr gerne, eine mach gerne die nächste Frage, ja.
Ja, ich habe mehrere aufgeschrieben natürlich auch. Ich habe jetzt auch so eine Klischee-Frage und zwar...
Okay, sehr gut.
Wie formuliere ich die? Wie habe ich die geschrieben? Sind die Mehrzahl oder ist ein größerer Teil der lesbischen Frauen tatsächlich maskulin butch, wie man so schön sagt, mit dem typischen Holzfällerhemd? Oder ist das einfach nur ein, naja, vielleicht ein gesellschaftlich gemachtes Klischee?
Ich glaube, es ist ein Klischee, wenn du in die Szene gehst oder wenn ich in die Szene gucke, die sich präsentiert in der Feierszene eher, ist dieses Klischee auch oft bestätigt? Sehe ich es bestätigt? Also sehe da aber tatsächlich einen Trend, der sich ändert. Also ich war vor 11 Jahren ungefähr das erste Mal feiern und würde sagen, ich habe deutlich mehr Butchs und Holzfällerhemden gesehen als heutzutage. Sehe jetzt viel mehr auch lackierte Nägel, lange Haare, anderer Look, auch mal ein Rock oder ein Kleid. Also da sehe ich eine Veränderung, gibt es nach wie vor. Dementsprechend glaube ich, ist das prozentual total gleich. Aber in der Szene selber, wenn man so ein bisschen feiern geht, sehe ich das mehr. Ja.
Gut.
Ja. Der Trend ändert sich. Ich bin ja eine Vanilla-Lesbe, habe ich von Kai erfahren.
Aha.
Nur wegen dem blonden Haar.
Also ich kenne Vanilla nur im Zusammenhang mit Fetisch, aber...
Echt? Das kenne ich nicht. Was ist denn Vanilla-Fetisch?
Vanilla... werden eigentlich die Leute genannt, die nichts mit Fetisch am Hut haben, von den Fetischmenschen.
Ah, das ist mir auch neu, das habe ich noch nie gehört.
Das ist für eine Ausgrenzung also von den Fetischmenschen.
Nette Sorge. Von der Randgruppe eine Ausgrenzung der normalen, ja.
Also für die Leute, die selber im Fetischbereich aktiv sind, sind wir, wenn wir, ich setze voraus, wir alle haben jetzt nicht großartig viel mit Fetisch zu tun, sind wir Vanilla.
Sind wie Vanilla.
Also
mir sollten
unangetastete kann man vielleicht so schön sagen. Keine Ahnung.
Okay. Habt ihr mal einen Fetisch Menschen interviewt?
Nee, aber da bin ich gerade dran.
Okay.
Ich bin gerade dabei, Menschen zu kontaktieren. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber demnächst.
Okay.
Bei der bunte Stunde.
Geil. Noch eine Frage?
Die allerletzte?
Dann klar.
Eine ganz allgemeine. Mhm. Kai.
Oh.
Das ist total harmlos. Was darf bei dir morgens auf keinen Fall fehlen oder ist ein Muss in der morgendlichen Routine, damit du in den Tag kommst?
Die Dusche.
Ist das erste nach dem Aufstehen duschen?
Nee, nicht das erste, aber ich kann dir sagen, wenn ich nicht morgens dusche, ist mein ganzer Tag nicht so gut, wie wenn ich geduscht habe. Ich muss duschen. Sonst bin ich den ganzen Morgen matschig.
Okay. Mit Haare waschen?
Ich glaube, es gibt keinen Mann, der das teilt.
Okay.
Natürlich werden die Haare gewaschen. Ich kann aber auch nicht. Ich habe das schon mal probiert, wenn schnell gehen muss und die Frisur ist gemacht, also so wie heute.
Ja.
Die sitzt ja heute gut. Dass ich dann dusche und den Kopf weglasse, das kann ich nicht, dann kriege ich eine Hitzewallung.
Das ist, okay. Mein Kopf, ich mache dann das Gesicht trotzdem.
Ja? Ach so. Nee, das kann ich nicht. Ich muss alles.
Alles.
Ich verstehe das auch nicht. Das ist so ein Ding, das verstehe ich auch nicht.
Haare trocknen und so ist aufwendig.
Ne? Ja, wir müssen alle Haare trocknen.
Das ist alles schön.
Ja.
Okay, mich würde jetzt noch interessieren zum Abschluss, bevor wir wirklich beenden. Auf wen wartet ihr denn noch? Also abgesehen von einem Fetisch Menschen, der da noch anscheinend...
Außer
ja, was ist noch das Interview, wo ihr jetzt sagt, boah, da haben wir schon was in die Wege geleitet.
Das wollen wir unbedingt haben.
Wollt ihr
haben.
Das verraten oder wollt ihr uns gespannt?
Oder irgendwen, wo ihr sagt, boah, wenn wir den noch in 10 Jahren kriegen.
Ich glaube tatsächlich, wenn es eine letzte Folge geben müsste, ne? Also eine letzte Folge und dann sagt man so, dann hängt man das Podcasting an den Nagel. Dann würde ich jetzt hier als Wunsch nochmal äußern, auch wenn wir sie schon mal angefragt haben, Dunja Hayali.
Okay. Habt ihr schon mal angefragt?
Haben wir schon mal angefragt.
Ja. Und eine Antwort bekommen?
Ja, vom Management an.
Okay.
Aber sie konnten das nicht realisieren.
Verständlicherweise,
wenn man jetzt den ganzen Kontext kennt, das ufert jetzt aus, aber das zu unserem Schutz würde ich jetzt mal behaupten, konnten sie es nicht realisieren.
Also es ist ja auch eine polarisierende. Also auf der einen Seite muss sie natürlich auch Zeit haben, sie ist in Berlin, in Köln und so weiter. Auf der anderen Seite überlege ich halt auch so, naja, hätte man das jetzt wirklich gemacht? Wir sind jetzt kein Medienunternehmen. Wenn man direkt im Kreuzfeuer steht oder sowas, dann weil sie ist ja nun mal eine, die versucht, einen Dialog zu gehen und ist natürlich auch dadurch eine Zielperson und da besteht natürlich auch das Risiko, dass jemand, der es einfach nur als Hobby macht, auf einmal mit Teil einer Zielscheibe werden könnte. Und daher kann ich muss ich auch sagen, vielleicht bin ich sogar froh drum, dass sie Nein gesagt haben.
Mhm. Mhm. Wobei sie echt Leute anruft, habe ich jetzt letzte Woche in einem Podcast gehört, wenn sie so krasse Hasskommentare, damit setzen sie sich ja sehr auseinander, sagt ihr auch mal, hey, lass mal morgen telefonieren.
Ne? Ich bewundere sie auch sehr.
Das finde ich echt,
also die Kraft, den Aufwand, den sie reinsteckt.
Ist was anderes, aber fand ich krass, ja. Okay, Dunja Halani, wäre ich gerne Mäuschen.
Da fänden sich jetzt bestimmt noch viele mehr, aber da muss ich jetzt nachdenken.
Okay, finde ich...
Aber die Fetischgeschichte finde ich auch interessant.
Anne Will würde ich
auch. Anne Will finde ich auch spannend.
Apropos Fetisch, oder was?
Apropos Fetisch, ich würde Anne Will. Anne. Das ist auch so eine Vanilla. So. Mit der würde ich auch auf Klo gehen.
Jetzt tut sich da wird selbst unser Mikrofon rot.
Es gibt Leute, da würde ich auf Klo gehen.
Ich ja, viel sagen. Spaß beim Schneiden, sag ich mal, ne?
Ja, cool.
Ich würde sagen, wir wünschen euch alle vier, wünschen euch... Nur das Beste.
Wir alle quasi.
Wir alle wünschen euch nur das Beste. Dir wünschen wir nur das Beste. Sagt ihr wir?
Euch.
Euch. Aber eigentlich...
Ihr und euch sagen wir.
Ja. Ist auch egal.
Ist egal. Schön, dass ihr da wart, ja, vor allen Dingen.
Ja. Schön, ja, danke, dass wir...
Das würde ich jetzt vor allen Dingen
war sehr schön bei euch, sehr gemütlich und nett. Auch wenn ihr Angst hattet, dass ihr komisch redet, aber wir haben alle ganz toll geredet, finde ich. Und da gibt es gar kein Problem. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich auch.
Ja, ich auch.
Bis bald, danke.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kann ich aufhören?
Andersrum, der Podcast.